Happy Shooting, Folge 254, geprismiert.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jo, dich ja. Muss man einlernen, wenn man irgendwie kaum guckt man sich um.
Ja, aber hast du gehört, wie die Musik schon angefangen hat, während ich noch gesprochen habe?
Du bist der Timingmeister.
Ja, das ist hier. Das ist der Wahnsinn. Ich habe sogar vor extra die Lautstärke wieder hochgezogen, damit man überhaupt was hört.
Und super, sind ne? Sind eure Moderatoren Boris und Chris.
Ja, als ob du es gelernt hättest.
Ja, es ist wie so ein Profi, ne? Und das alles ohne MIDI-Steuerung hier, alles von Hand. Das ist hier noch alles von katalytischen Konvertern gemacht.
Ganz, ganz toll. Ja. Ja, wir sind wieder da im Livestream, einen Tag später als sonst, aber heute ist ja Dienstag, ne? Wir nehmen ja immer Dienstag auf.
Ja, wenn wir aufnehmen, ist Dienstag, egal welcher Tag es ist.
Ja, und wenn ihr uns hört, nachdem das hier irgendwie live war, dann hört ihr uns auf der Aufnahme. Die kommt immer donnerstags raus und wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast mit Boris, der sitzt da drüben.
Das bin ich. Ich bin der Boris. Könnt ihr
euch noch merken, das ist er und ich bin der Chris. Also Verwechslungen müssen nicht.
Ja, aber komm. Wir werden zwangsläufig verwechselt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin der Boris, du bist der Chris. Aber macht nichts. Also wenn ihr irgendeine Frage an Chris oder an Boris habt, das ist völlig egal, dann schreibt einfach die Frage an Chris oder an Boris an info@happyshooting.de. Ich krieg diese Mails dann, ich gucke da immer regelmäßig rein und ich lade das dann auch entsprechend an Chris dann weiter.
Gut, und wir sind heute bei Sendung Nummer 254.
Wow.
Und haben wieder richtig schöne, tolle Sachen. Lass uns doch mal so Themen von hinten aufrollen, wie wir das immer machen.
Sehr schön. Wir wollen, beziehungsweise wir nicht, aber der Paul möchte Stereobilder betrachten.
Ja, der Michael möchte was über Rechte im Bild wissen, nachdem sie verkauft wurden.
Hans hat Probleme mit Lichtstärken und Schärfentiefen.
Ja, der Carsten hat uns was für den Analogteil geschickt. Ja. Da kommen wir dann gleich dazu.
Marcello hat uns über Weihnachten gehört.
Keren möchte was wissen übers Fotografie studieren.
Thomas hat was zu Gurski.
Der Christoph hat einen Link-Programmtipp zu einer Fotoverwaltung unter Linux.
Ja, Marcello kommt heute mehrfach dran. Der hat uns nämlich auch eine Frage gestellt zu Cookien und Streulichtblenden.
Ja, Paul hat einen Nachtrag zu Folge 251 und dem Rotproblem.
Und Nachträge und Korrekturen zur Folge 251, die hat er sich mal ganz genau angehört.
Wir haben so ein paar Sachen, glaube ich, so die Korrekturinstanz kommt jetzt, so das quasi das digitale Tippex kommt jetzt hinterher.
Jupp, finde ich gut.
Fabian, ein Linktipp zu einem Fotobeitrag auf Arte.
Jo, dann nochmal Marcello, der hat einen Location Scout gegeben zu Fotomuseen in den Niederlanden.
Manuel hat einen Nachtrag zur iFi.
Florian hat uns was gesagt zum Funkblitzen bei Sony.
Und wie heißt der? Jorni? Hat was über eine kompakte Polaroid-Kamera mit Android.
Ja, ganz spannendes Teil. Ich bin mal gespannt. Ja, dann schnacken wir kurz über Workshops.
Und müssen noch was aufklären zum Thema Equipment und Workshops. Und ich würde sagen, wir feuern jetzt erstmal das Ding ab, was wir immer am Anfang spielen.
Ein Geräschreuzel.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Lars aus Dresden und ich wollte mal ein kleines Geräuschrätsel beisteuern.
Huhu. Das klingt so ein bisschen wie früher, als ich noch klein war, da gab es bei uns in der Nähe von der Grundschule so einen Kaugummiautomat, der ähnliche Geräusche
gemacht. Das sind diese Dinger, wo du mal so drehen musstest?
Ja, genau, so 10 Pfennig rein, drehen und unten kommt dann irgendwie
so ein Blödsinn raus. Gibt es die überhaupt noch? Ich glaube nicht,
ne? Ja, doch, irgendwie schon.
Aber die befüllt doch keiner mehr, oder? Da ist noch das gleiche Kram von den 80ern drin, oder?
Meinst du? Ich weiß nicht, wir hatten da, na, das ist egal, ich erzähle jetzt nicht.
Hat doch keiner mehr 10 Pfennig in der Tasche.
Falls jemand noch so alt ist wie ich, ne, und erinnert sich noch an damals Grundschule, da gab es logische Blöcke, die gibt's heute alle nicht mehr. Da waren die kleinen, runden, flachen, genauso groß wie 10 Pfennigstücke und wir haben die dann immer versenkt in den Kaugummiautomaten und haben dann tierisch eins auf die Mütze bekommen. Okay, Lass mal gucken, was ist denn neu so? Ach ja, genau. Ich habe 3 Sachen an den App Store geschickt.
In den an den App Store? Du meinst den von VW mit dem neuen Auto ab?
Ja, total, genau. Nee, iPhone, iOS. Du erinnerst dich an Pocket, Chris?
Ich erinnere mich an Pocket, Chris, ja.
Diese kleine iPhone-App, die ich da mal mit dem Johannes Schreber und mit meinem Bruder Peter zusammen gemacht habe. Und das Dingen hat jetzt A, einen neuen Nachwuchs bekommen. Also damit ist so die Basic-Serie voll. Also Teil 3 ist jetzt raus. Mhm. Was heißt, ist jetzt raus? Also ist jetzt im Review-Prozess. Mal schauen. Und Teil 1 und 2 sind noch ein bisschen poliert und verhübscht worden und noch ein bisschen, also Teil 2 zumindest noch ein bisschen abgedatet worden mit Inhalten und so weiter. Also wenn ich jetzt Glück habe, dann dauert es noch ein paar Tage und dann macht es ding, ding, ding und alle 3 sind brandneu im App Store. Also für die Pocket Chris noch nicht haben, können sich ja mal anschauen, da gibt es eine Gratis-Version davon. Also man schreibt das in einem Wort, Pocket Chris ohne Leerzeichen, und die Version, also die erste ist gratis, die kostet gar nichts. Wem das dann gefällt, der darf gerne auch die zweite kaufen und die dritte dann auch. Die zweite ist jetzt gerade special für diese Woche auf 99 Cent oder 79 Euro Cent runtergesetzt. Mhm. Ja, und das läuft jetzt gerade.
Ist übrigens eine tolle Sache. Könnt ihr auch ruhig einfach mal draufklicken auf so einen Kaufen-Button, wenn ihr ein iPhone habt. Auch wenn ihr sagt, die Inhalte interessieren mich alle gar nicht, das kenne ich alles schon und so. Aber das Geld geht ja dann zu 70% an dich. Und ihr verteilt das wahrscheinlich dann unter eurer Entwicklertruppe da irgendwie ein bisschen, nehme ich an. Und damit tut ihr ja nicht nur dem Chris und der ganzen Truppe, sondern eben auch diesem Podcast etwas Gutes, weil wir eben unsere Rechnung davon bezahlen.
Und das Brötchen am Sonntag.
Genau, das gleiche gilt übrigens, ich habe ja auch 2 Apps im App Store, und zwar einmal den ND-Kalk für Neutral Density Calculator, wo man einfach mal ausrechnen kann, ich habe hier eine Belichtungszeit X und jetzt mache ich da einen Filter Y drauf, auf welche Belichtungszeit komme ich denn dann, weil das ist mir mal eine ganz große Hilfe und einigen anderen offenbar auch. Könnt ihr auch einfach mal shoppen, da tut ihr dann mir was Gutes, da kriege ich nämlich 70% von, die ich dann natürlich auch noch versteuern muss. Also ihr könnt euch vorstellen, da bleibt nicht viel übrig, aber die Masse macht's. Also bisher geht's zumindest so auf, dass diese Apple-Gebühren, die man da jährlich zahlen muss, da zahlt man ja auch $99 jedes Jahr, dass man überhaupt was da im Shop verkaufen darf, dass die zumindest einigermaßen gedeckt sind. Also da freue ich mich. Vielen, vielen Dank an alle, die da schon drauf geklickert haben. Und ich habe noch ein Best-Price-Programm, hat überhaupt nichts mit Fotografie zu tun, aber da kann man einfach mal eintragen, hier 10 Gramm von dem kosten so viel und 125 Gramm von dem kosten so viel. Welches ist jetzt wirklich das günstigere?
Das ist so. Bei Objektiven ganz wichtig, dass man, wenn man, falls man mal nach Gewicht kauft.
Oh, wenn du zum Beispiel mal gebrauchte Objektive, ne?
150 Gramm, mal, 24 bis 150.
Kann man das mal checken. Ja. Nee, aber wer auch so ein Dreisatz-Legastheniker ist wie ich, der, dem kann das helfen. So mit Kopfrechnen ist ja nicht für jedermann.
Ich muss ja zugeben, ich habe auf dem iPhone auch eine Dreisatz-App. Nur damit ich sage, so, wie war das nochmal? Warum gehört jetzt das? Gehört jetzt unter den Strich oder drüber? Und,
ja, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, auch wenn ihr die Apps gar nicht braucht, wenn ihr die kauft, könnt ihr dann mir eben auch was Gutes tun oder bei Pocket Chris eben auch dem Chris was Gutes tun. So viel dazu. Ach so, und auf der Homepage haben wir einen Flatter-Button und jetzt haben wir auch genug geworben.
Ne? Apropos 150 Gramm L-Objektiv. Wir haben per Twitter eine Nachfrage bekommen. Hier steht so per Copy-Paste, hier steht drin, sind bei den Workshops ultra-hyperformante DSLRs Voraussetzungen? Ich fotografiere mit einer Systemkamera. Nein, natürlich ist das völlig in Ordnung. Da darf sogar mit einer kompakten kommen. Also tut's einfach. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie hier also high-endig und so weiter. Kommt mit der Kamera, die ihr habt. Solange die digital ist bei den normalen Workshops, ist das völlig in Ordnung. Und
ja, es ist sinnvoll, wenn sie eine manuelle Einstellmöglichkeit hat. Das muss man schon sagen. Also wenn es jetzt so eine ganz einfache Kompaktkamera ist, das ist ein bisschen blöd, weil da ist der Lerneffekt nicht so wahnsinnig hoch. Für den Fall ist es aber so, dass Chris eine Kamera hat. Ich habe eine Kamera. Ich habe auch noch eine Ersatzkamera. Und die stellen wir natürlich auch gern zur Verfügung. Dann hat man nämlich mal den Vergleich.
Übrigens, wo wir gerade bei Workshops sind, ist auch gleich rum das Thema. Aber du erinnerst dich an unseren Lapadu-Workshop, Landschaftspark Duisburg.
Jo.
Den wir Ende September machen.
Jo, ist noch so lange hin, scheiße.
ist noch so lange hin, der ist aber schon fast voll.
Was?
Ja.
Ich sehe das hier mal nicht. Das sind ja die Workshops, die über deine Organisation laufen.
Richtig. Ich habe jetzt übers letzte Wochenende irgendwie 5 Anmeldungen dafür reinbekommen. Boah. Und wir sind jetzt bei 17 Anmeldungen dafür. Bei 20 müssen wir dicht machen, weil mehr gibt der Raum nicht her. Dass die Schaltzentrale dort. Also es könnte durchaus sein, dass wenn die Sendung herauskommt, dass das Ding dann voll ist.
Nicht schlecht.
Ist der Hammer. Also das ist aber auch eine sexy Location. Ich meine, das ist schon und dort dann irgendwie was lernen dürfen. Also ich freue mich da unglaublich drauf.
Also ich auch. Ist für uns ja auch ein Abenteuer. Wir waren ja noch nicht da. Ist also auch für uns neu dort.
Wir haben aber vor Ort guten Support. Also
ja, das ist das nicht so, Wichtige daran. Dass wir
da jetzt irgendwie durch die Gegend stolpern und nicht wissen, was Sache ist.
Nee, deswegen hat sich das ja so ein bisschen rausgezögert mit dem Freischalten vom Workshop, weil da noch die Planung vor Ort lief.
Genau. Apropos Workshops, der nächste Workshop, ist das der nächste, den wir zusammen machen? Der Nordheimer?
Ich denke schon, ne?
Das müsste der erste Workshop dieses Jahr sein, den wir zusammen machen.
Lass mich kurz checken. Nordheim Licht, das ist am 30. März bis 1. April diesen Jahres. Nee, da haben wir vorher Spielzeugladen. Ach
nee, wir haben ja Spielzeugladen, ganz genau. Hannover ganz Spielzeugladen genau. Und dann.
Und dann kommt Nordheim Licht.
Um Nordheim Licht und da darf man sich gerne noch ein bisschen anmelden.
Richtig, da haben wir nämlich noch Plätze frei und wer vielleicht bei irgendeinem Workshop nicht mehr reingerutscht ist, weil der jetzt schon auf Warteliste steht, dann kann ich euch empfehlen, nach Nordheim zu kommen. Da sind noch ein paar Plätzchen frei und das Tolle ist, wenn ihr euch jetzt im Januar noch anmeldet, habt ihr auch noch den Frühbucherrabatt. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und weil ich da relativ viele Fragen gekriegt habe, wie das läuft so, ihr meldet euch an und dann wird erst eine Anzahlung fällig. 100 Euro sind Anzahlung und den Rest, den müsst ihr dann erst zahlen, einen Monat bevor der Workshop anfängt. Also wenn ihr jetzt im Januar die Kohle noch nicht komplett habt, ihr solltet euch trotzdem anmelden, um euch diesen Frühbucherrabatt zu sichern. Das ist mal so ein Tipp an euch.
Jo. Gut, dann
schön.
Würde ich sagen, ach ja, und happyshooting.de/workshop, da findet ihr natürlich alles.
Selbstverständlich.
So, dann lass uns doch mal kurz reinschauen. Wir haben von @YawnyYawny, also der ist auf Twitter so,
genau.
Einen Link bekommen zur Polaroid SC1630.
Ja, und das ist mal geil.
Erzähl mal, was das ist.
Ja, ich habe da drauf geguckt, das ist ein Link, den packen wir natürlich shownotes-mäßig rein, hier happyshooting.de, Folge 254. Und da ist ein Video zu sehen. Ich nehme jetzt an, dass das irgendwie von dieser Fotomesse ist in den Staaten.
Das müsste die PMA sein in den USA, die gerade rum ist. Ja.
Nehme ich an, die lief ja irgendwie gleich schräg gegenüber von der CES. Die lief irgendwie alles zeitleichter. Ja, und da sehen wir eine, ja, weiß ich, wie soll ich das erklären, eine Kamera mit ausfahrbarem Zoom-Objektiv, wie man das so kennt, so eine kompakte Kamera eben. Aber die ganze Rückseite ist nur noch ein einziges Touch-Display. Also es gibt in dem Sinne nur noch ein Bedienelement zum Einschalten, Ausschalten, glaube ich.
Also das sieht aus wie ein Smartphone von der Rückseite.
Also von der Vorderseite ist es eben wie eine Kompaktkamera und auf der Rückseite ist es wie ein Smartphone. Also wie so ein Android-Phone. Und da läuft eben auch das Android-Betriebssystem drauf. Weiß nicht, ob man da alle Apps drauflaufen lassen kann, aber es sah erstmal so aus. Also außer telefonieren, das kann es glaube ich nicht, aber lege ich jetzt meine Hand gerade nicht mehr für ins Feuer. Und die haben halt spezielle Erweiterungen da gemacht, dass die Foto-App, die sie drauf haben und auch andere Apps eben diese Besonderheiten dieser Kamera eben wohl auch einstellen können. Also was weiß ich, mit der Blende arbeiten und das Zoom wahrscheinlich dann auch einstellen und so Zeug. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ist natürlich ein sehr spannendes Konzept. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur ein Konzept ist oder ob das Ding auch so auf die jetzt auf den Markt kommt. Es sah erstmal so aus.
Apple geht den anderen Weg. Sie machen ein gutes Smartphone und bauen dann immer bessere Kameras rein.
Das war jetzt auch böse.
Irgendwo trifft sich dann in der Mitte, weißt du?
Ja.
Nee, aber das war jetzt nicht böse gemeint, sondern also klar ist da der Fokus natürlich erstmal auf Kamera an der Stelle.
Also das Interessante ist einfach, dass du diese Grenze zwischen Smartphone und Kompaktkamera immer schwerer ziehen kannst. Also bisher war es ganz klar, eine kompakte Kamera, das war halt eine Kamera und da kam vielleicht die ein oder andere Bildbearbeitungsmethode mit da rein und ein Smartphone war immer ein Smartphone. Da fehlt in der Regel das Zoom, das ist ein kleineres Objektiv, was da dran ist und so weiter. Und hier haben sie jetzt wirklich das Vorderteil von der kompakten genommen mit dem etwas größeren Objektiv, mit dem ausfahrbaren Tele. Das ist ja das, was so den meisten Smartphones fehlt, dass du
aber eben keinen Zoom hast. Aber man kann aber mit Man kann aber mit dieser Polaroid jetzt nicht telefonieren, oder?
Ja, das sage ich gerade. Da lege ich jetzt gerade meine Hand nicht mehr für ins Feuer, ob da auch noch eine SIM-Karte an die Seite kommt.
Ich glaube nicht. Wobei, wäre naheliegend.
Aber ich schätze mal, WLAN oder irgendwie sowas wird das schon haben. Ich meine, warum hast du sonst Android drauf, oder?
Ich hab's, ja, wie gesagt, ich
hab. Weil die wollen mit Sicherheit die wollen mit Sicherheit Fotos machen und die der Dinger dann gleich irgendwie zu Flickr und Facebook und so.
Das Ding hat einen Micro-SD-Slot, es hat Bluetooth, Wi-Fi und einen USB-Port. Das sind so die Sachen. Ja, okay,
dann werden sie wahrscheinlich aus Marketinggründen keinen SIM-Slot haben, weil das kostet immer wieder extra Vertrag und so.
Und
aber über Wi-Fi gehst du dann halt online, ne?
Und angeblich soll laut diesem Beitrag, wobei der sich auch nicht ganz sicher ist, soll sogar Platz für eine SIM an Bord sein, dass man dann zumindest so 3G-technisch Bilder hochladen kann. Also nicht telefonieren, aber vielleicht Daten zumindest unterwegs hat.
So iPad-mäßig halt, ne? Ja, ja. Also ich finde das gar nicht mal so unspannend eigentlich.
Mhm. Wobei ihr dieses Polaroid, was da draufsteht, es nicht verwechseln dürft mit denen, die mal früher die Sofortbildkameras und Filme gemacht haben. Also Polaroid ist heute ja erstmal die Marke. Also die eigentliche Firma, die dahinter steckt, ist eine andere als früher. Das heißt, die haben die Marke gekauft und machen jetzt eben diese ganzen neuen Geschichten unter der Marke Polaroid. Aber das, was früher mal Polaroid war, naja, das ist heute Impossible. Das ist heute das Impossible Project. Und die machen tatsächlich noch echten analogen Sofortbildfilm.
Ja, und aus dieser SC1630, da kommt eben dann auch kein Bild gedruckt raus oder so etwas.
Ja.
Also hat nichts mit dem Polaroid zu tun, wie wir es kennen.
So, ja, jetzt haben wir ganz viele Audioboos.
Ja, wir haben einen kleinen digitalen Audioboo-Backlog aufgebaut über die Feiertage.
Bodensatz heißt das.
Nein, das ist, naja, wie auch immer. Wir haben jedenfalls was bekommen und den Anfang macht jetzt mal der Florian.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist mal wieder der Florian aus Irland. Hallo liebe Happy Shooter, noch einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 250. Ich habe eine kleine frohe Botschaft für alle Sony-Fotografen, Sony-Shooter out there. Es gibt nämlich inzwischen von der Firma Fotix ihre Funkauslöser für Blitze, inzwischen auch endlich mal für Sony-Format. Ich glaube, das ist, soweit ich weiß, die erste vernünftige Lösung fürs drahtlose Blitzen bei Sony mit Sony-Blitzen. Und das ist das Fotix Strato 2 Set. Ich habe das gerade, heute kam es in der Post an und funktioniert wirklich einwandfrei, so wie es gewünscht ist oder so wie es beziehungsweise ich es bisher noch nicht persönlich kannte, sondern immer nur gehört habe. Sprich, man hat verschiedene Gruppen und das Ding löst aus wirklich bis zu einer 250. Sekunde Blitzsynchronisationszeit völlig zuverlässig. Über mehrere Räume in meiner Wohnung hinweg habe ich es erstmal getestet. Also ein Traum. Ich bin total hin und weg und kann das nur empfehlen. Jeder Sony-Shooter, der schon mal ein Funkset sich gewünscht hatte oder damit geliebäugelt hat, dem kann ich das auf jeden Fall ins Herz legen. Es funktioniert einwandfrei. Und das sind wirklich Neuigkeiten, weil wir seit Jahren auf sowas gewartet haben als Sony-Knipser. Also dann, das nur eine kleine Neuigkeit für alle Sony-Shooter und vielleicht noch rechtzeitig zum Weihnachtsmann etwas ganz Schönes zum Spielen. Also, in diesem Sinne macht's gut und liebe Grüße aus Irland. Der Florian, tschüss!
So, danke Florian.
Ist das jetzt nur wegen dem komisch geformten Blitzschuh, den Sony hat? Also nur ein reines mechanisches Problem oder ist es auch irgendwas Elektronisches?
Nee, soweit ich weiß, ist das ein rein mechanisches Problem. Du konntest auch mit Adaptern arbeiten. Es gibt so einen Adapter von Sony Blitzschuh auf Standard Blitzschuh und dann da einen anderen Auslöser reinmachen. Aber das ist immer Frickelei und...
Das ist ja eigentlich der alte Minolta Blitzschuh.
Genau.
Oh, ich finde das ja immer noch total daneben.
Also ich weiß nicht, warum die nicht einfach mal umstellen. Manchmal finde ich,
Sony hat irgendwie den Schuss nicht gehört, habe ich manchmal das Gefühl. Aber sie sind ja irgendwie schon lange nicht mehr so cool, wie sie mal waren. Naja.
Aber vielleicht trauen sie sich auch nicht, das zu ändern, weil dann die Minolta-Fraktion wieder meckert und sagt, jetzt haben wir aber hier die teuren Blitze und so und dann passen die nicht mehr drauf. Also wie du es dann machst, machst du es falsch. Aber ich denke, sie sollten irgendwann mal eine Linie aufmachen, so eine parallele Linie, wo sie einfach mal sagen, das ist jetzt der gleiche Blitzschuh wie bei allen anderen auch.
Ich finde es schlicht und einfach peinlich, weil wir haben das ja regelmäßig, dass wir dann doch jemanden mit einer Sony auf dem Workshop haben, soll ja vorkommen und dann
musst du
bei so Blitzgeschichten, ich meine, ich habe mittlerweile den Adapter und habe den dann auch dabei für die Workshops, aber das ist so nervig irgendwie.
Das ist einer der Gründe, warum wir bei den Anmeldungen immer gerne wissen möchten, mit was für einer Kamera ihr kommt, damit wir uns gegebenenfalls auch so etwas vorbereiten können.
Nur gut.
Ja.
Der Manuel hat uns einen Nachtrag geschickt zur iFi.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist Manuel, aka Fotomauer auf Twitter. Ich melde mich heute mal über Audioboo zum ersten Mal. Ich möchte zu dem Thema iFi-Card, das ist die SD-Card mit dem integrierten WLAN-Modul, noch einen Nachtrag bringen, nachdem es da wohl einige Fragen gibt, wie man diese Card benutzen kann und auch wie man sie verwenden kann, habe ich vor ein paar Tagen einen Blogbeitrag dazu, einen ausführlichen auf meinen Blog geschrieben. Die Adresse habe ich euch per E-Mail zugesandt. Ja, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Hörer interessant. Und ansonsten sage ich 3, 2, 1, Happy Shooting.
Jo, dann tust du mir noch den in die Shownotes.
Der steckt drin.
Der steckt drin, alles klar.
Hab ich genau.
Gesehen. Ach, tatsächlich, da ist er ja. Gut, dann tue ich den mal in die Shownotes mit rein.
Super.
Jo, noch einen. Hä? Schaffen wir noch? Könnt ihr noch?
Ja, Chat, den schaffen Live-Chat, wir locker.
Könnt ihr noch? Hä? Schafft ihr es?
Marcello, der hat ein Location Scout geschickt.
Hallo Happy Shooting. Hier mal wieder ein Bericht aus meiner Wahlheimat, den Niederlanden. Und ich dachte mir, das ist vielleicht eine Erwähnung wert für Location Scouts oder auch Museumsinteressierte. Ich befinde mich hier im wunderschönen Herz der Niederlande, im sogenannten Randstad. Achtig ist das so ein bisschen so das Ruhrgebiet von den Niederlanden. Sprich die Ecke zwischen Rotterdam, Delft, Den Haag, Amsterdam und Utrecht. Und mittendrin haben wir hier drei Fotomuseen. Holland sowieso das Land mit den meisten Museen. Und deswegen haben wir hier auch in der Region im Umkreis von 50 Kilometern bereits drei Fotomuseen. Zum einen das Fotomuseum in Rotterdam. Da gibt es gerade aktuell bis Ende Januar noch eine Agnet-Ausstellung. Spannende Schwarz-Weiß-Fotografien. Paris. Dann gibt es in Den Haag im Fotomuseum momentan ebenfalls eine Ausstellung zum Thema Paris. So schwarz-weiß holländische Fotografen. Und wir haben in Amsterdam ebenfalls noch ein weiteres Fotomuseum und da auch ganz spannende Sachen. Ich war noch nicht da. Ich denke, ist sicherlich, wenn man mal rüberkommen möchte zum holländischen Nachbarn, eine Reise wert. Da kann man eigentlich drei Museen zum Thema Foto in einem Tag machen. Und natürlich bietet Holland und diese Städte auch eine ganze Menge Potenzial für schöne Fotos, Street und Co. Die Häuser sehen alle ein bisschen anders aus. Die Leute sehen ein bisschen anders aus. Ich denke, da gibt es ein paar spannende Sachen. Das war es soweit in Kürze. Würde mich freuen, wenn Bedarf besteht, kann ich gerne auch noch ein paar Links setzen oder die einen oder die anderen Tipps geben für eventuelle Unterkünfte, wenn jemand mal in die Gegend kommen möchte. Das war es soweit. Schöne Grüße aus Den Haag. Euer Marcello. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Jo, ja, super. Cool.
Sehr, sehr cool.
Niederlande immer wieder eine Reise wert.
Finde ich auch. Meine Schwester wohnt da, die ist mit dem Holländer verheiratet.
Na, siehst du wohl.
Mhm.
Ja, ist so. Ist schon schön.
Und der Fabian hat uns noch was geschickt.
Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting Gemeinde. Hier ist Fabian aus Sydney. Ja, auch am anderen Ende der Welt hört man euch. Erstmal ein dickes, fettes Dankeschön für über 250 unterhaltsame und informative Folgen eures Podcasts. Ich höre jede Woche wieder gerne zu und habe schon eine Menge dazu gelernt. Wenn ich mal wieder in Deutschland bin, komme ich auch bestimmt mal bei einem Workshop vorbei. Ich bin neulich in der Mediathek von Arte über die Sendung Photo for Life Masterclass gestolpert. Dort gibt der Fotograf Oliviero Toscani sechs jungen Fotografen einen fünftägigen Workshop. Und zu jedem Tag gibt es dort eine rund 45 Minuten lange Sendung. Jeden Tag gibt es eine andere Aufgabe, wie zum Beispiel ein Aktfoto, ein Werbefoto oder eine Fotoreportage. Das Ganze ist, ich sag mal, medientauglich aufbereitet und ich hätte mir als Fotograf gewünscht, dass auch mehr auf Technik und so weiter eingegangen wird. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Vor allem ist es spannend zu sehen, wie jeder Teilnehmer zu den Themen seine eigene Vorstellung entwickelt und dann versucht umzusetzen. Also Photo for Life Masterclass, sozusagen mein Fernsehtipp der Woche. Keine Ahnung, wie lange das noch in der Mediathek bleibt, einfach mal nachgucken. Falls es noch mehr Hörer in Sydney und Umgebung gibt oder jemand demnächst eine Reise hierher plant, möchte ich auf jeden Fall die Ausstellung Wildlife Photographer of the Year empfehlen. Diese findet gerade im Australian Museum statt und ist echt gut gemacht. Zu jeder der Kategorien dort, wie zum Beispiel Animals in the Environment, Behavior of Birds, Animal Portraits, Urban Wildlife, Nature in Black and White, Creative Visions of Nature oder Wild Places. Noch mehr Kategorien fallen mir jetzt gerade nicht ein. Gibt's auf jeden Fall ungefähr die 5 besten Bilder nach Meinung der Jury, manchmal auch mehr oder weniger. Zu jedem Bild noch eine kleine Hintergrundgeschichte, wie der Fotograf zu dem Bild kam und die wichtigsten Exif-Daten. Außerdem wird angegeben, wenn irgendwie Spezialzubehör wie Panoramakopf, Filter oder sonst was verwendet wurde. Ja, klasse, wie Chris sagen würde. Soweit von mir. Grüße aus Down Under. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Oh, super Tipp.
Wie? Ich sag klasse?
Du sagst klasse, ja.
So viel?
Ja, offenbar. Wir werden hier ganz genau beobachtet.
Jetzt sage ich dir nichts mehr.
Ja, Fabian, dann sage ich es. Klasse. Ich habe mal rausgeguckt, ob es das noch gibt online, und ich habe tatsächlich sogar eine Webseite gefunden, weil in der Mediathek selbst habe ich es nicht mehr gefunden. Da ist es offenbar immer nur 7 Tage online. Drum heißt es dann wohl auch Arte plus 7, wie hier auch gerade treffend im Chat schon geschrieben wurde. Aber ich habe eine Webseite gefunden, die heißt photoforlife.arte.tv, und da gibt es das offenbar nochmal zum Nachsehen, alle 5 Folgen. Also lohnt sich, und Link findet ihr auch auf happyshooting.de, Folge 254.
Ich habe mir das mal angeguckt, das ist schon lustig, also so Castingshow-artig so ein bisschen. Jo, gut. Ja, drück doch mal auf den nächsten Knopf.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, heute mal ohne großes Gadget, aber einfach mit einem riesen dicken Dankeschön an Enjoy Your Camera, die uns ja immer hier toll unterstützen, auch diesmal wieder. Es gibt eine ganze Menge tolle Sachen bei denen. Es ist erst letzte Woche der neue Newsletter rausgekommen, also wer den noch nicht hat, geht einfach nochmal zur Folge 253 zurück und schaut euch an, was da so gibt. Da freue ich mich nicht nur deshalb drauf, weil da auch die Workshops mit drin sind, sondern einfach so Gadgets rund um die Fotografie, ich weiß nicht, was haben wir kürzlich gehabt, den Micromuff, dieses kleine
Windschützerchen
für die Mikrofone, der ja völlig absolut abgefahren ist, oder
ja, den Ringblitz hier zum Beispiel von Orbis, diesen Ringblitzadapter, wo du einfach den normalen Blitz unten reinstecken konntest. Oder wir haben zum Beispiel letztes Mal einen Gewinner verlost und die Gewinnerin hat sich schon gemeldet. Also hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe dich nicht vergessen, der Trolley, den du gewonnen hast, der Fototrolley von Martin, den gibt es nämlich auch bei Enjoy Your Camera, den haben wir auch vorgestellt in einer der letzten Folgen. Der steht bei mir schon draußen auf dem Flur. Der will nur noch verpackt werden. Ich habe nur jetzt leider einen sehr, sehr großen Karton gefunden. Das wäre eigentlich ein bisschen blöd. Oder halt viele kleine. Ich gucke jetzt gerade noch, ob ich einen passenden finde. Und dann geht das aber auch bald raus. Ist eigentlich blöd, dass man einen Trolley nochmal extra verpackt. Und also quasi eine Verpackung verpacken. Das ist irgendwie blöd, aber man muss es machen, weil sonst ist er nachher weg. Also er soll ja auch gut bei dir ankommen. Ich hoffe, du hast noch ein paar Tage Zeit, aber versprochen, der steht hier schon und bis zum Wochenende will ich den raushaben.
Ja, Fotogadgets, auch jetzt im Winter übrigens, zum Beispiel die Martin-Foto-Handschuhe, die, kennst du die, wo man dann so oben die Finger aufklappen kann?
Du meinst also, den, der eigentlich so ein Fäustling ist und den du dann aufklappen
kannst? Wie so ein Fäustling,
ja, du
hast innen drin so ein Handschuh, wo du quasi so abgesäbelte Finger hast und oben drüber so eine Fäustlinghülle und dann klappst du nach hinten, da ist so ein Klettverschluss dran und dann hast du die Finger frei und kannst die Kamera bedienen und wenn es kalt wird, kannst du wieder zumachen.
Jawohl.
Solche Geschichten. Also schaut euch das mal an, enjoyyourcamera.com, und selbstverständlich weiterhin bekommt ihr 5% auf jede Bestellung. Da müsst ihr einfach auf enjoyyourcamera.com/happyshooting gehen. Da steht der Code, den ihr dann bei der Bestellung eingebt, und da wird euch von jeder Bestellung 5% abgezogen. Ja, vielen Dank.
Das war super.
An enjoyyourcamera.com.
Wohlgemerkt, vom Kaufpreis werden 5% abgezogen und nicht von der Bestellung. Also ihr kriegt nicht 5% weniger geliefert, sondern ihr müsst 5% weniger bezahlen. Ja. Nicht, dass das missverstanden wird.
Ne? Sehr seltsam.
Findest du?
Nee, ist völlig normal. Also,
ja.
Dankeschön.
So sieht das aus. Ja, ich find's auch mal geil. Wir müssen übrigens mal irgendwie was uns einfallen lassen. Ich habe hier noch so viel Zeug rumfliegen. Ich will das eigentlich mal raushauen hier an die Hörer.
Sonderverlosung.
Wir müssen irgendwie mehr Aufgaben machen, glaube ich. Oder mehr Gewinner küren. Wir müssen uns mal was überlegen.
Können wir machen, ja. So, wir haben aber nach wie vor noch weitere Audioboos. Wir sind ja noch nicht ganz unten angelangt. Genau,
wollte ich nämlich sagen. Was wir auch noch machen können, wir können einfach mal weiter Audioboo hören. Und zwar kommen jetzt Nachträge und Korrekturen von Paul. Paul, was hast du denn zu sagen?
Guten Morgen, Boris. Guten Morgen, Chris. Hier ist der Paul vom Lighted Moments Magazin lmmag.de. Ich habe einen Nachtrag zur Folge 251 und auch zu den davor, und zwar beziehungsweise drei davon. Und erstmal zum kreativen Teil. Es ging um die Weitwinkelobjektive und Boris meinte, er würde diese doch sehr selten verwenden und riet einem Hörer zu dann einer etwas weiteren Brennweite. Ich muss sagen, ich hatte lange Zeit einen Sigma 14mm Festbrennweite, habe das sehr viel verwendet und habe mir dann, weil ich noch mehr Weitwinkel wollte, ich habe einen Crop-Faktor, ein 11mm geholt, also das Tokina 11 bis 16, und ich muss sagen, ich verwende es sehr viel. Also es kommt immer darauf an, wie einem das gefällt und was man damit macht. Also ich kann nur, je weiter winklig, je besser ist, finde ich.
Ja, das ist korrekt. Ich halte hier gerade mal kurz an. Aber wie du schon sagst, du hast ja einen Crop-Faktor. Das heißt, wenn du dann 11mm drauf machst, sowas hatte ich übrigens auch für meine Crop-Kamera, dann ist das ein Kleinbild-Äquivalent von so roundabout 17mm. Das ist natürlich schon sehr weitwinklig und auch schon sehr extrem, aber ich meine mich zu erinnern, dass es da eher um weitere Winkel ging, also ein 14er oder ein 12mm oder irgendwie sowas auf Kleinbildformat. Und die sind echt extrem und die braucht man wirklich nicht oft, das sind Spezialfälle.
Ja, aber letztendlich ist es Geschmackssache. Also genauso wie meine Lieblingsbrennweite halt irgendwie mittlerweile so bei 24mm angekommen ist. Und es andere Leute gibt, die unter 300mm nichts in die Hand nehmen.
Immer, was du machen willst. Ich meine, versuch mal mit deinen 24mm Wildlife zu machen.
Tatsache ist, es erfordert durch eine ganz andere Herangehensweise. Also man muss anders komponieren, anders die Bilder gestalten, schlicht und einfach durch die, durch den anderen Bildwinkel, den man hat und dadurch auch die anderen Abstände, die man hat von den Dingen, die man fotografiert und andere Schärfentiefe und so weiter. Mhm. Also da gibt's einfach dann eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, der Mensch, der gut mit dem Tele ist, der ist noch lange nicht gut mit dem Weitwinkel.
Und umgekehrt. Das Wichtige fand ich aber, Paul, was du gesagt hast, nämlich, dass es echt Geschmackssache ist und einfach auch so ein bisschen Bauchgefühl ist. Und wenn man da echt drauf steht, mach das mal. Also da kann ich dann wirklich empfehlen, wenn man so im Zweifel ist, es einfach mal auszuprobieren, sich vielleicht mal so ein Objektiv auszuleihen für einen Tag oder zwei und damit mal konsequent zu arbeiten und zu gucken, ob einem das liegt. So, dann weiter.
Ich hab diesen Effekt sehr gern. Dann der zweite Punkt ist als es um diese SD- und Compact-Flash-Karten ging, und zwar Chris meinte, dass SD-Karten keinen eingebauten Controller haben. Das stimmt so nicht. Das hat mich etwas irritiert. Ich habe dann auch nochmal nachgeschaut. Die einzigen Karten, die keinen eingebauten Controller haben, waren die XD-Karten. Und die haben sich ja überhaupt nicht durchgesetzt, waren auch nicht schneller und nicht größer als die SD-Karten. Die SD-Karten haben sehr wohl einen eigenen Controller drin. Und noch...
Da bin ich jetzt auch verwirrt, weil ich hätte jetzt auch aus dem Stand heraus gesagt, die SDs haben keinen Controller, aber vielleicht haben sie einen Controller, aber es ist anders, als wir es gemeint haben.
Vielleicht müssen wir an der Definition von Controller mal ein bisschen schrauben. Also da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Lass mich kurz sagen, warum ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, ob ich es gesagt habe, ist auch wurscht. Ich sage nämlich auch oft, dass die Dinger keinen Controller haben, und zwar mit folgendem Hintergrund. Bei den Kompaktflashkarten war es immer so, dass, ich sage jetzt mal nicht Controller, sondern die Intelligenz, wie diese Karte anzusprechen und zu benutzen ist, auf der Karte steckt. Das heißt, du konntest eigentlich in nahezu jeden Reader, in jeden Steckplatz, wo eine Kompaktflash reingepasst hat, jede Kompaktflashkarte reinstecken. Ich meine, klar, wenn es ein Modem war, dann konntest du unter Umständen nichts damit anfangen, weil man kann ja auch Modem draufpacken und sonst irgendwas. Aber du konntest da diese Microdrives reinstecken oder du konntest da Speicherkarten von ein paar Megabyte bis mehrere Gigabyte reinstecken. Das hat immer funktioniert. Und bei den SD-Karten ist es halt so, dass es dann plötzlich diesen Switch gab zwischen SD-Karten und SDHC-Karten. Sehen exakt gleich aus, funktionieren auch gleich, haben irgendwie auch gleiche Pins, aber die alten Lesegeräte können diese neuen Karten nicht mehr lesen. Und diese Probleme gab es bei Compact-Flash einfach nicht.
Also Compact-Flash hat ja so eine Art IDE-Schnittstelle, bietet der an. Also da ist sehr viel Intelligenz auf der Karte. Und meines Wissens ist eben auf der SD-Karte nicht annähernd so viel Intelligenz drauf, sondern die muss halt dann in der Kamera oder im Kartenleser stecken.
Ja, also es mag sein, dass ein Controller drauf ist, weil ja irgendwie auch gesagt werden muss, auf welche Speicherzelle der Karte greife ich jetzt zu und
das
so.
Das kann natürlich sein, dass eine SDHC da deutlich mehr mitbringt als die alten SD-Karten, aber
möglich. Aber irgendwas
hat sich an dieser... Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es durchaus Unterschiede gibt.
Da hat sich irgendwas an der Kommunikation geändert und das hat uns wahrscheinlich in den Verdacht gebracht. Aber wir kriegen auch bei Chat die Bestätigung, also Controller ist drauf. Und insofern ist das erstmal korrekt. Da können wir in Zukunft dann also etwas präziser antworten. Erstmal danke, Paul. Und jetzt hast du noch was?
Eine Anmerkung zu den Compact Flash und den Festplatten. Es gab nicht nur Festplatten in Compact Flash Form, sondern auch andersrum. Es gab auch Festplatten, die Compact Flash Karten drin hatten. Das war so die erste Version der Flash Karten zum der Flash Festplatten zum Eigenbau sozusagen, weil die Schnittstelle der Compact Flash Karten eben IDE ist und deshalb gut als Festplatte verwendet werden kann. Man muss nur die Pins richtig verbinden. So viel dazu. Viel Spaß, vielen Dank für euren Podcast. Bis dann.
Ja, das super, stimmt. Da gibt es, glaube ich, sogar einen ganz einfachen Adapter von dem großen IDE auf dieses kleine IDE, was nämlich bei der Compact-Flash-Karte ist. Und dann konnte man einfach die Compact-Flash-Karte an den Adapter anschließen und zum Beispiel ein Linux davon booten. Sehr, sehr praktisch und vor allen Dingen geräuscharm. So.
Nochmal. Aber eins. Da steht wieder Paul dahinter. Ist es nochmal der gleiche
selbstverständlich.
Paul? Selbstverständlich. Gut, dann spielen wir ab.
Guten Morgen Boris, guten Morgen Chris, hier ist der Paul vom Lighted Moments Magazin lmmag.de.
Das finde ich übrigens ganz klasse, dass du guten Morgen gesagt hast. Wir hören das jetzt zwar abends, wo wir das hier aufnehmen, aber ich höre die Kommentare meistens morgens im Auto, wenn ich zur Arbeit fahre. Finde ich total klasse, hat es auf den Nagel getroffen. Wollte ich nur mal gesagt haben, danke Paul.
Ich habe einen Nachtrag zur Folge 251 und auch zu den davor, und zwar beziehungsweise drei davon. Und erstmal zum kreativen Teil. Es ging um die Weitwinkelobjektive und Boris meinte, er würde diese doch sehr selten verwenden und riet einem Hörer zur dann.
Ich wollte diesen hier abspielen, ne?
Ja, hallo, ich spreche noch einmal der Paul. Ich habe gerade die Folge 252 angehört über die Konzertfotografie und habe eine Ergänzung zu dem Rotkanalproblem. Und zwar gibt es zwei sehr interessante Artikel auf libraw.org. Ich stelle die Links einfach mal in die Kommentare zu dem Podcast-Beitrag. Dort untersucht einer das Thema mit dieser Rotkanalempfindlichkeit und löst dies zumindest bei Tageslicht mit einem Farbfilter, damit die Farbkanäle gleich belichtet werden. So viel dazu, macht so weiter. Ciao.
Klasse Info.
Genau, den Link hat er auch reingepackt.
Der Wolfgang Heisel hat uns übrigens auch noch zurückgeschrieben auf Google Plus. Wir haben ja auf Google Plus eine Happy Shooting Page, die ihr auch gerne in eure Kreise hineintun dürft. Und der hat das nochmal mit dem Rotkanal ein bisschen deutlicher verblockt, also hat sich da nochmal ein bisschen tiefer mit beschäftigt und ist da so ein bisschen auch jetzt über die, naja, wie viel des Wellenlängenbereiches wird denn von Rot eingenommen und wie viel von Blau, und da ist schon ein deutlicher Unterschied. Also Rot belegt einfach sehr viel mehr und ja, das hat wohl auch damit zu tun, dass Rot einfach relativ gerne dann doch mal ein bisschen überbelastet wird. Da linken wir auch nochmal hin zu dem Blogbeitrag.
Ja, ich glaube, das ist am Kern, dann führt das zum selben Link. Aber guckt einfach mal rein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das zwei verschiedene Blogbeiträge sind oder nicht. Jo, gut. Dann haben wir...
Haben wir noch einen?
Ja, Marcello, den hatten wir vorhin schon mal, aber diesmal hat er eine Frage.
Hallo Happy Shooting. Zuerst einmal alles Gute für das neue Jahr. Ein glückliches 2012.
Sehr schön.
Ich habe gleich eine Frage. Ich habe mir jetzt auch so ein Coquin oder Coquin Filterset bestellt. Und da ich euren Podcast nur schon eine Weile höre, habe ich sofort auch erstmal alle Vorsatz, Skylight, Filter und ähnliches von der Linse geschraubt.
Super.
Und benutze seitdem ständig meine Gegenlichtblende. Oder Streulichtblende,
genau.
Sei es drum. Die Frage nun, wenn man so einen Filter hat, ist natürlich keine drauf. Ich weiß, ihr nutzt auch so ein Coquin-System, Nutzt ihr da noch diese Gegenlichtelemente oder Gegenlichtblenden, die man so kaskadenartig davor stecken kann? Oder macht das dann keinen Sinn? Oder wann zu empfehlen, wann nicht? Wird dann ja alles relativ viel, was da noch so vorne auf die Linse kommt. Würde mich freuen über eine Antwort. In diesem Sinne erstmal 3, 2, 1. Happy New Year!
Ja, frohes neues Jahr, sehr schön.
Ja, du hast Coquin?
Mhm, habe ich hier.
Also Coquin übrigens, das sind Franzosen, deshalb. Also man schreibt das C-O-K-I-N.
Coquin.
Coquin, offiziell heißen sie wohl Coquin, aber ich glaube Coquin funktioniert auch. Und dann gibt es noch einen zweiten Hersteller, der so ähnliche Produkte herstellt, und das ist Leefilter, L-E-E. Die sind eher,
wir sind noch teurer,
meines Wissens in USA ja bekannt, aber gibt es auch hier mittlerweile. Also die zwei gibt's und da gibt es auch Systeme, also richtige, ja so vorne auf die Linse draufschraubbares Adapterstück, an das man dann, also je nach Linsendurchmesser braucht man dann ein anderes Adapterstück und da kann man sich dann so eine Halterung dran machen und in diese Halterung passen dann diese viereckigen Filter rein und die oder kann man runde. Da quasi reinschieben oder auch runde, ja. Mhm. Und die kann man da reinschieben und auch stapeln übereinander und da reden wir jetzt von diversen Farbfiltern und Verlaufsfiltern, also Grauverläufe, aber auch Farbverläufe, so das klassische, ich nehme mal einen Tabakverlauf für den Himmel und solche Sachen. Mhm. Damals in den 70ern ganz beliebt, kommt heute auch zum Teil wieder. Auch Polfilter und dann gibt's eben vorne noch so Streulichtelemente, also die dann quasi das Ganze vorne noch so ein bisschen in Richtung Lichtquellen abschatten. Ich habe so ein System, zumindest eine Halterung und Grauverlaufsfilter, aber mir ist das meistens schon zu viel, das System vorne drauf zu schrauben, sondern ich mache das ganz simpel. Ich nehme bei Bedarf dann den Grauverlauf und halte ihn einfach direkt vors Objektiv mit genau. der Hand. Das heißt, ich mache hier gar nicht mehr so groß Aufhebens, weil wenn ich schieße, dann ist es in der Regel nicht so, dass ich jetzt irgendwie 100 Bilder mache, auf denen ich den Filter brauche, sondern ich bin irgendwo unterwegs, ich sehe eine tolle Landschaft, ich will dem Himmel so ein bisschen mehr Drama geben, dann ziehe ich den runter mit dem Grauverlauf und das geht völlig problemlos, indem man den einfach händisch davor hält. Muss nur aufpassen, dass man nicht zu großen Abstand hält, weil sonst hat man natürlich wieder das gute Reflexionsproblem. Das sieht man dann manchmal das Objektiv selber nochmal im Filter. Sollte ja nicht so sein. Tja, bin aber damit völlig zufrieden. Also man kann sich das komplette System kaufen. Das ist vielleicht auch für Landschaftsfotografen gar nicht schlecht, wenn die sowas öfters brauchen. Die haben dann die Kamera auf dem Stativ stehen und dann kann man das genau einrichten. Und aber bei der Art und Weise, wie ich fotografiere, brauche ich das eigentlich in der Form gar nicht.
Tja, ich mache das ganz ähnlich und zwar, ich benutze es erstmal extrem selten, seit ich RAW entdeckt habe vor einigen Jahren und da kann man eben schon eine ganze Menge in der RAW-Entwicklung machen. Also oftmals ist der Kontrastumfang dann doch noch ausreichend oder da man digital arbeitet, legt man zwei Aufnahmen übereinander, wenn der Himmel besonders hell war. Das ist meistens spontaner, schneller erledigt, als die Filter aus der Tasche zu kramen und den Adapter draufzusetzen und machen und zu tun. Deswegen bin ich auch irgendwann dazu übergegangen, zu sagen, okay, jetzt mache ich hier einen Spaziergang irgendwo da lang, wir gehen hier und hier hin. Na, ich nehme mal den Grauverlauf mit, den kann man meistens ganz gut gebrauchen, um das, wenn du wirklich extreme Wetterverhältnisse hast, also sehr, sehr sonnigen Himmel zum Beispiel und dann irgendwie einen tiefen Wald, ja, um das so ein bisschen, den Kontrastumfang ein bisschen zu reduzieren, damit du hinterher in der RAW-Arbeit eben noch mehr Feinheiten da rausarbeiten kannst. Das hilft auch, aber dann mache ich das so, wie Chris auch gesagt hat, ich halte ihn von Hand davor. Wo das nicht funktioniert mit dem von Hand davor halten, jedenfalls nicht so wirklich gut, ist, wenn du Langzeitbelichtungen machst, das heißt, du stellst wirklich ein Stativ auf und willst jetzt einen Wasserfall, weiß nicht, einen Bach, einen Fluss, was auch immer, lange belichten oder einfach Wolken lange ziehen lassen, auch mal über Minuten oder so. Das ist blöd, daneben zu stehen und das davor zu halten und die Kamera nicht zu berühren, weil es soll ja auch nicht wackeln. Dann nehme ich schon den Halter. Ich habe allerdings keine Streulichtblendadapter, weil das war mir dann wieder too much. Ja, es muss auch wieder mitgeschleppt werden und draufgesetzt werden. Da gucke ich eben einfach durch, mache eine Probeaufnahme und gucke, ob ich irgendwie starke Reflexion habe. Manchmal reicht es schon, den Blickwinkel ein kleines bisschen zu ändern. Da sieht das Foto halt ein kleines bisschen anders aus. Aber bisher war das nie wirklich ein großes Problem, so für mich.
Jo. No. Sehr schön.
Wir haben übrigens auch ganz viele schöne Filter noch aus der alten Zeit. Wir haben das damals angeschafft noch mit der analogen. Wir hatten auch eine analoge Canon, eine EOS 50E. Und da haben wir ein paar schöne Adapter geholt, auch für Tanjas ganz alte Kamera noch. Und ja, Amazon schön, eben was du sagtest, so Verläufe, Farbverläufe. Aber wir haben zum Beispiel auch Sternfilter. Ganz toll.
Gut, lass uns mal eben schauen, was uns so online reingetrudelt ist an Fragen.
Oh, Spuckspecht zum Beispiel fragt, ob es Stativhalterung fürs iPhone gibt, und zwar welche außer dem Glyph oder Gaffertape und Sekundenkleber.
Gehen wir einfach so weiter. Also es gibt mit Sicherheit noch ein, zwei weitere, aber wie die jetzt heißen und wo es die gibt, weiß ich nicht.
Ja, ich habe
den Glyph und der funktioniert ganz gut.
Wir hatten mal irgendwie so ein Gehäuse, wo du dann vorne auch noch so andere Objektive machen kannst.
Der Auli. Ah, genau. OW. Oh Gott.
Ja, wie war das jetzt?
Auli. OWLE. Bubo. Auli Bubo. Ovle Bubo. Sorry, das Ding heißt so. Ich kann auch nichts dafür. Das ist aber richtig teuer. Also da zahlt man irgendwie 180-190 € dafür. Das ist so ein richtig massives Teil, wo man dann mit zwei Griffen unten dran und dann kann man vorne auch noch so Zusatzlinsen drauf machen. Also das wäre noch so eine Idee. Ansonsten fällt mir jetzt aber wirklich keiner mehr ein.
Okay, dann hat der Fai eine Frage. Das geht eher an dich. Das ist analog. Wie lange hält denn ein schon angeschossener Film in der Kamera, bevor ich ihn mal definitiv entwickeln sollte? Er spricht da wahrscheinlich nicht vom Kugelflug, sondern schon nee, drei Bilder gemacht und
was also wenn der Film quasi belichtet ist und dann latent ein Bild drauf hat, das ist je nach Film unterschiedlich, wie schnell die altern, wie schnell man da Effekte sieht. Ich habe auch schon, also es gibt so eine ganze Bewegung von Leuten, die kaufen sich gebrauchte Kameras auf Flohmärkten in der Hoffnung, dass da noch alte belichtete Filme drin sind und entwickeln die dann und da werden teilweise aus nach 10-20 Jahren werden da noch super Bilder rausgezogen. Also ich würde mal sagen, wenn du den mal so ein paar Wochen oder Monate drinnen liegen lässt, ist das wahrscheinlich nicht ganz schlimm. Schwarz-Weiß-Film ist in der Regel dauerhafter als Farbfilm. Farbfilm altert einfach schneller. Aber generell, also ja, ich würde mir da nicht zu viele Gedanken drüber machen.
Gut, dann hat der John Fehrer noch eine Frage, auch direkt an dich. Er ist da ins Englische gefallen. Also ich übersetze mal auf Deutsch. Was ist denn deine Motivation, Pocket Chris zu machen oder rauszubringen?
Ja, ich will reich und berühmt werden, ist doch klar.
Tja, damit ist die Frage auch geklärt.
Ach, ja, nee, ich meine, klar, wenn man ein bisschen was mit verdient, da habe ich ja kein Problem damit, aber letztendlich ist es einfach, es gibt so viele Foto-Apps da draußen, es gibt so viele Applikationen, was weiß ich, mit Kameras und Filter und poste mir meine Bilder irgendwo hin und also so ganz viele Sachen, die irgendwas mit den Bildern machen, aber das, was da vorkommt, nämlich das, wie komme ich denn überhaupt erstmal zu guten Bildern, das ist einfach komplett unterrepräsentiert. Also wenn ich mir so die Foto-Apps durchgucke, da findet man nicht so viel davon. Apps, die einem versuchen, ein Wissen zu vermitteln, was und das noch auf eine möglichst spaßige Art und Weise, also nicht nur irgendwie hier E-Book und lesen, sondern auch wirklich machen, rumspielen, ausprobieren. Das war so die Motivation dahinter, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt mal was tun. Und es ist immer noch so, dass das fast so ein bisschen Brachland ist, diese Fotolernkategorie. Also ja, das ist einfach so, die Lücke ein bisschen auffüllen, weil da gibt es eine Lücke.
Gut, gut. Ja, und wenn du dann deine erste Million gemacht hast, ne, dann erinnerst du dich ja vielleicht dran an deinen ehemaligen Kollegen hier, ne, von Happy Shooting. Ne?
Den was? Ich kenne keinen ehemaligen.
Ich kenne keinen mehr.
Noch eine Frage auf Twitter von Fotomauer, den hatten wir ja schon mal gerade vorhin im Audiobu. Er fragt, wie fotografiere und fokussiere ich Produkte auf einer Plexiglasplatte im Studio, ohne dass der ganze Raum spiegelt? Also, stelle ich mir das jetzt mal so vor, du hast wahrscheinlich ein Produkt, dann hast du schräg drauf die Kamera und dann, naja, Reflexionswinkel halt, ne? Mhm. Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel. Also unser Physiklehrer war ja immer ganz dabei zu sagen, das Wort Ausfallswinkel gibt's nicht, das heißt Reflexionswinkel. Der war genauso wie wir mit der...
Dann gibt es auch keinen Ausfallschritt, sondern einen Reflexionsschritt.
Wie auch immer. ja, also der Trick, dass man da natürlich nicht den ganzen Raum mit draufkriegt, ist relativ einfach. Schau dir mal die Winkel an. Also der Winkel, mit dem du mit mit der Kamera drauf zielst, den verfolgst du mal in die andere Richtung und wenn da eine weiße Wand oder eine Lampe oder irgendwas ist, na, dann wirst du die auch im Bild sehen über diese Plexiglasplatte. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als einfach auf der gegenüberliegenden Seite irgendwas Großes Schwarzes hinzustellen oder die Plexiglasplatte irgendwo hinzustellen, wo hinten dran halt nichts reflektieren kann, zum Beispiel gegen eine schwarze Wand oder unter einen schwarzen Schirm oder sowas.
Oder halt eine neutrale weiße Wand, das wäre ja auch möglich. Also je nachdem, was man für einen Bildeffekt haben will. Ne?
Kommt auf die Reflektion an, die du haben willst, natürlich. Ja. Wenn du jetzt eine weiße Reflektion haben willst in der Platte, dann schon, aber wenn du Reflektion komplett verhindern willst, dann musst du mit Winkeln spielen, dann musst du mit Hintergründen spielen und die müssen halt dann an der richtigen Stelle sitzen.
Ja, oder halt, was ich auch schon gesagt habe, den Raum abdunkeln komplett und dann eben so ausleuchten, dass der Hintergrund nicht getroffen wird.
Und wenn du dann irgendwie mit Schirm und Blitz bist, dann musst du vorsichtig sein, dass du nicht noch zu viel Lichtverschmutzung durch die Reflektion vom Schirm hast.
Die dann genau, da muss man aufpassen. Also wenn der Raum zu klein ist, wird das schwierig.
Genau. Die Vinepix sind ca. 800 Euro den Aufpreis für VR wert. Da geht es um das Nikkor
VR, AFS die 70, Bildstabilisierung.
Das ist Bildstabi, genau. Von AFS 70 bis 200, 1 zu 2,8. Und das gibt es eben in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne Stabi. Mhm. Ja, was meinst du?
Also 800 Euro, das sind ein echter Brocken. Also ich sag erstmal das Gleiche, was ich immer sage. Erstens, wir können nicht alle Objektive kennen, aber in diesem Fall ist es eher eine Grundsatzfrage. Und mein Bauchgefühl, nachdem ich mal das erste Objektiv mit Bildstabilisator hatte und auch jetzt noch habe und auch gerne benutze, ist, ich will nach Möglichkeit keine neuen Objektive mehr kaufen ohne Bildstabilisator. Das hat bei mir den ganz einfachen Hintergrund, dass es meine Arbeit ganz gut unterstützt. Denn ich arbeite zwar auch gerne mal mit einem Stativ, aber das habe ich eben doch selten dabei. Viel häufiger habe ich die Kamera einfach umhängen und gehe mal los und mache irgendwas. Und wenn es dann trübe ist oder auf Veranstaltungen dunkel wird, dann hilft der Bildstabilisator schon, die Kamera ruhig zu halten. Sie hilft dir nicht, die Motive ruhig zu halten. Also wenn die sich bewegen, bewegen die sich. Dann musst du natürlich irgendeine Bildidee einfallen lassen, wie du diese bewegten Motive trotzdem noch ins Bild kriegst. Also Mitzieher machen oder bewegte Tanzfotos und so Zeug. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber um die Kamera selbst ruhig zu halten, also eben auch mal eine Landschaftsaufnahme aus der Hand zu machen bei, sagen wir mal, einer 40stel Sekunde und du hast aber trotzdem irgendwie 100 mm drauf oder so, das geht dann plötzlich. Und ich bin wirklich dankbar, dass mein 24 bis 105 und sowohl auch das 100 bis 400 so einen recht guten Bildstabilisator haben, weil ohne die wäre ich echt aufgeschmissen. Also von daher, mir persönlich ist es das wert. Aber, was ich auch immer sage, guck halt auf dein Konto. Ja, also wenn du Bauchschmerzen hast, diese 800 Euro mehr vom Konto abzuheben und du sagst, eigentlich kann ich das nicht, weil dann bin ich 100 in den Miesen und da komme ich erst in 3 Monaten wieder raus und so. Das ist ja kein Verbrechen, sowas zuzugeben, also sich selbst vor allen Dingen. Das ist ja alles gar nicht schlimm, aber dann lass es lieber, weil du wirst keinen Spaß haben, mit dem Objektiv loszugehen. Weißt du, ich will mich mit so einem Objektiv auch mal in den Dreck werfen können oder mal das Lose über die Schulter baumeln lassen, ohne immer gleich Angst haben zu müssen, dass was passiert. Oder jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, zu sagen, ah, ja, es war ein schönes Objektiv, aber wegen dieses Objektivs habe ich jetzt Schwierigkeiten, die nächste Miete zu bezahlen oder ich kann jetzt den Ausflug nicht machen, weil ich kein Spritgeld mehr habe und so. Wenn es das ist, bitte Leute, dann lasst es. Ihr könnt auch mit günstigeren Objektiven richtig, richtig gute Bilder machen. Dann nehmt halt ein Einbeinstativ oder sowas mit oder baut euch eins. Wenn du aber sagst, naja, ob ich jetzt 800 Euro für das Objektiv rausgebe oder ob ich vielleicht mal eine Portion Kaviar weniger nehme oder sowas, dann pack sie in das Objektiv.
Jo. Ach, hatten wir schon, genau. Der Wolfgang Heisel hat man vorhin erwähnt. Hier auf Google Plus ist er reingekommen. Sagt, er hat keine Frage, aber noch ein Hinweis zu dem Rotkanal. Ja, das hat er in seinen Blog reingeschrieben und da linkt man natürlich hin. Hanno Schwede will wissen, ob es einen günstigen, guten Belichtungsmesser gibt, den wir empfehlen können. Die Sunny 16 sei bei ihm an manchen Tagen einfach kaputt oder sein Gemüt zu sonnig.
Erklär mal Sunny 16.
Die Sunny 16 ist eine uralte Fotografenregel, also solltet ihr mal, was wahrscheinlich nicht vorkommt, aber sollte mal euer Belichtungsmesser an der Kamera kaputt sein, dann könnt ihr mit der Sunny 16 trotzdem eine gute Belichtung aus dem Stand hinbekommen, ohne rumprobieren zu müssen. Und zwar funktioniert die so, wenn die Sonne, also die, total simpel, total easy, du stellst die Belichtungszeit der Kamera auf den Kehrwert der ISO. der Empfindlichkeit. Also wenn du ISO 100 eingestellt hast, dann stellst du die Belichtungszeit auf ein Hundertstel. Mhm. Wenn du ISO 200 eingestellt hast, stellst du auf 200stel und so weiter. Mhm. Und jetzt heißt Sunny 16, dass du mit dieser Kombination und Blende 16 bei prallem Sonnenlicht gute Belichtungen bekommst. Ganz simpel.
Okay, jetzt ist halt die reine Frage, was ist pralles Sonnenlicht? Also unbewölkt.
Unbewölkt, eine knalle Sonne.
Und nicht gerade früh morgens oder spät abends, sondern so
über normal, den Tag. Unter den Tag, ja. Okay. Und jetzt kannst du davon eben ableiten, naja, wenn es wenn jetzt, was weiß ich, es ein bisschen bewölkt ist, dann machst du eine Blende weiter auf. Im Schatten, aber immer noch bei Sonnenlicht, aber eben im Schatten, machst du zwei Blenden weiter auf und so weiter. Also kannst dir quasi da so ein bisschen die Belichtung einfach ausdenken. Aber naja, manchmal klappt es halt doch nicht. Also bei Farbnegativfilm ist das relativ zuverlässig oder sehr zuverlässig sogar, weil der halt auch nochmal plus minus eine Blendenstufe.
Der ist ja auch sehr genügsam.
Spielraum hat, der ist genügsam, der macht, der ist sehr, wie sagt man auf Englisch, forgiving, also der nimmt einem nichts übel. Da kann man mit der Sunny 16 immer super dahin kommen. Bei vielen Schwarz-Weiß-Filmen ist das auch so. Wenn du jetzt aber einen Dia-Film reintust, dann der hat halt wenig Belichtungsspielraum. Mhm. Da kannst du dann, wenn du da mal eine Blende daneben legst, dann merkst du es auch schon ganz deutlich. Also guter Belichtungsmesser. Also wenn du heute einen neuen Gossen irgendwas kaufst, dann zahlst du da schon richtig Geld für. Also die sind nicht billig, die Teile. Gebraucht habe ich mir zum Beispiel einen Gossen Luna 6 gekauft. Gossen Luna 6 3, das ist so ein alter Handbelichtungsmesser. Den habe ich für 50, 60 Euro irgendwie auf der Fotobörse bekommen. Also die gibt's noch. Wenn du irgendwo bei eBay dir einen schießen solltest, pass auf, dass es keiner ist, der Selenzellen benutzt. Es gibt also mehrere verschiedene Arten und Selenzellen sind Zellen, die selbst Strom produzieren. Also der Belichtungsmesser braucht dann keine Batterie. Aber die gehen irgendwann kaputt, die altern. Mhm. Also irgendwann so alte Selenzellenbelichtungsmesser, die kannst du wahrscheinlich in die Vitrine stellen, aber nicht viel mehr. So ein Gossen Luna 6 3, der hat das eben nicht, sondern der arbeitet mit einer anderen Zelle, die etwas deutlich alterungsbeständiger ist und braucht dann halt eine Batterie dafür. Wenn das alles irgendwie zu blöd ist, nimm eine kleine kompakte Kamera mit und die kannst du ja auch als Belichtungsmesser, die hat ja Belichtungsmesser eingebaut und da kannst du durchaus sagen, okay, ich stelle jetzt die kompakte auf den gleichen ISO-Wert wie meine Kamera oder wie mein Film. Ich stelle die, was weiß ich, auf die gleiche Belicht oder auf die gleiche Blendenzahl ein und sage dann Blendenvorwahl, wenn das geht bei der Kamera und die sagt mir dann die Belichtungszeit. Und dann kannst du mit dem kleinen Ding messen und kannst das durchaus auch auf die andere Kamera dann übertragen. Das sollte soweit an sich schon ganz gut funktionieren.
Kann ich aus Erfahrung berichten. Das haben wir vor Jahren, als wir in Schottland waren, im Urlaub gemacht. Da war, wie gesagt, waren wir mit den analogen Kameras noch unterwegs. Da hatte ich noch keine Spiegelreflex, keine digitale, nur analoge Spiegelreflex. Und da hatte ich aber schon eine kompakte, so eine Pentax Optio 330. Und die hatte ich dann dabei, habe natürlich auch damit Fotos gemacht, habe aber eben auch bestimmte Motive, die ich unbedingt in einer richtig guten Qualität haben wollte, dann auch analog gemacht. Und da hat die mir echt geholfen, genau wie du es beschrieben hast, manuellen Modus an der kompakten eingestellt. Das hatte die, das war damals ein Kaufgrund. Habe das eingestellt, zumindest ungefähr. Du hast nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten wie an einer richtig großen. Aber du kommst dann schon da ran, wo du hin willst, hab die Werte einfach auf die analoge übertragen, das hat echt gut geklappt.
Ansonsten, solltest du ein iPhone haben, dann geh doch mal in den App Store und hol dir Pocket Light Meter. Das ist nämlich noch eine andere Möglichkeit. Und den benutze ich eigentlich in der Regel fast immer mittlerweile, weil ich das iPhone bei mir habe. Das Ding benutzt die Kamera vom iPhone. Und da gibt's auch mehrere, aber das Pocket Light Meter finde ich sehr zuverlässig. Das funktioniert für mich ganz gut. Kannst du dann auch so schön einstellen, welche Zeit du vorgeben möchtest, welche ISO, und dann sagt er dir die Blende oder irgendeinen anderen Wert. Also der rechnet dir jeden Wert aus. Und das funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig. Und diese App gibt es, glaube ich, in der Gratis-Version und mit Werbung. Und wenn du die Werbung weghaben willst, dann zahlst du irgendwie 1,70 €. Also das ist es auf jeden Fall wert. Und ich bin mir sicher, dass es auch für Android-Telefone sowas gibt. Aber ich weiß es zumindest hier vom iPhone. Das Ding heißt Pocket Light Meter. Und ich bin völlig zufrieden damit. Und das Ding hat mich noch nicht im Stich gelassen.
Gut.
Und viel günstiger geht es dann, glaube ich, nicht mehr.
Ich habe übrigens noch einen Nachtrag, einen Geheimtipp.
Geheimtit?
Ein Geheimtit.
Boris?
Sprich. Was würde Freud dazu sagen? Die Finepix hatte doch gefragt wegen den 800 € Aufpreis für den VR. Hier noch der Geheimtipp. Guck unbedingt auch mal auf den Gebrauchtmarkt. Ich habe nur ein einziges Objektiv hier neu gekauft, weil das eben mit der Kamera mitgekommen ist. Alle anderen habe ich mir gebraucht geholt und zwar aus Foren wie zum Beispiel dforum. .net ist es, glaube ich, und dslforum.de und knikon.de. Sind alles drei sehr empfehlenswerte Foren. Bei DSLR-Forum, das ist am meisten los. Bei Canicon hatte ich so den Eindruck, war es irgendwie am gemütlichsten und am nettesten. Aber überall gibt es tolle Gebrauchtangebote und das ist definitiv mal ein Blick wert. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, schick mir mal bitte RAW-Bilder, die du gemacht hast, bei den verschiedenen Einstellungen, also an der unteren Kante, also jetzt bei 70-200 wäre es jetzt bei 70 und bei 200 mm an den jeweiligen Enden und dann einmal mit Offenblende, einmal mit Blende 4, einmal Blende 8. Und dann schickt er mir RAW-Bilder mit seiner Kamera und dann kann ich die hier selber bearbeiten und beurteilen, wie das funktioniert, ob es zentriert ist und so weiter und so fort.
Mhm. Kann man viel Geld sparen. Der Turrican im Chat sagt übrigens, dass es für Android einen Lightmeter gibt als App.
Sehr gut.
Wie es genau heißt, weiß ich nicht, aber einfach mal nach Lightmeter schauen. Ich nehme an, dass
das wird man finden. Ja.
Ja, der Rainer Holland hat noch eine Frage. Da geht's ans Eingemachte, nämlich ans Farbmanagement. Gibt es eine Möglichkeit, mit einem IT8 Target von Lasersoft, das es günstig bei eBay gibt, einen Farbabgleich in Lightroom 3, Lightroom 4 mit Hilfe einem kostengünstigen Plugin vorzunehmen? Den Monitor und Drucker habe ich schon profiliert, kalibriert, das hätte ich für den Bildimport noch eine Abgleichmöglichkeit für schwierige Lichtsituationen.
Oh, also das quasi ein Kameraprofil anlegen.
Was ist ein IT8 Target? Erstmal kurz erklären, das ist eine Karte mit Farbfeldern im Prinzip und die kann man abfotografieren mit Kameras oder auf Scanner legen, also mit irgendeinem Eingabedevice im Prinzip dann eben digitalisieren. Und dann gibt es Software, mit der man das entsprechend, ja, also die Software guckt sich dann an und sieht, dass das Blau zu blau ist und korrigiert das dann im Profil entsprechend oder sieht, dass das Rot nicht rot genug ist und korrigiert das auch. Also da wird quasi dann für die verschiedenen Farbbereiche werden so Korrekturwerte hinterlegt. Mhm. Das nennt man dann ein Profil. Und ich kenne jetzt für Lightroom selber nur eine Lösung, die das macht. Und das ist, beziehungsweise zwei Lösungen. Das ist einmal der Pocket-Dingens-Blub. Wie heißt der? Jetzt ist der Name weg.
Also ich weiß auch, dass es zwei gibt, aber frag mich nicht nach den Namen. Das eine ist von Data Color und das andere ist von
X-Rayed.
Genau.
Und das eine ist das... Och Mann, Chat, Hilfe! Wie heißt das Ding? Naja, das ist auch so eine Farbkarte. Da kommt dann so ein Plugin, was man in Lightroom installiert und man schießt dann quasi in der Serie, wenn man so in der gleichen Lichtsituation, also zum Beispiel im Studio fotografiert, X-Rayed Color Checker. Danke, Turrican, super. Da schießt man quasi dann in der Serie unter der gleichen Lichtsituation im Bild, dann mit dieser Farbkarte drauf, dann sagt man dem Plugin, du mach mal, find mal und der erzeugt dann auch ein entsprechendes Profil aus dem Bild und damit kann man dann die anderen Bilder korrigieren. Ich nutze es nur ganz selten und auch nur, wenn ich so ganz extrem so Produktfotografie mache, wo die Farben wirklich stimmen müssen. Ansonsten ist mir eigentlich der normale Weißabgleich, so mit Graukarte, ist mir eigentlich immer schon gut genug.
Wobei also, man jetzt dazu sagen muss, Situationen. Dieses X-Rayed, das funktioniert halt deshalb, weil du eine definierte Farbtafel hast, der Farbwert ist bekannt, also der Reflexionswert ist bekannt und die Software, die dazugehört, kennt jeden einzelnen dieser Farbpunkte und kann daher den Ist-Wert mit dem Soll-Wert vergleichen, um dieses Profil zu erstellen. Mir fällt es jetzt gerade schwer, eine Möglichkeit herauszufinden, wie du jetzt ein IT8-Target nimmst, da sind natürlich auch definierte Felder drauf. Du als Benutzer weißt jetzt aber nicht, welchen Reflexionswert diese Felder erstmal haben. Und jetzt irgendein x-beliebiges Plugin zu nehmen, was diese Tafel vielleicht gar nicht kennt, um da irgendeinen Ableich herzustellen,
nee, das wird nicht funktionieren. Du brauchst natürlich eine, die das braucht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie jetzt das eine IT8-Target dem anderen gleicht. Ob die wirklich alle so genormt sind, was das da für Normen gibt, kann ich nicht sagen. Es gibt diverse IT8-Standards, IT8 6, 7, 7, 1, 7, 2, 7, 3 und so weiter. Also da gibt es auch noch verschiedene Sachen, die also da bin ich mir einfach nicht wirklich ganz sicher, ob du jetzt ein beliebiges IT, also selbst wenn so ein Plugin geben würde, was IT8-Targets lesen kann, was ich bezweifle, dass es das für Lightroom gibt, weiß ich nicht, ob das tatsächlich dann mit jedem IT8-Target von jedem Hersteller geht, ob die wirklich innerhalb gewisser Toleranzen da arbeiten. Ich gehe fast davon aus, aber wie gesagt, dazu muss die Software erstmal geben. Sollte es die geben, dann lasst uns das bitte wissen. Also,
das wäre eine interessante Sache. Also wenn man das wirklich günstig kriegt, ich habe jetzt noch nicht nachgesucht, dann wäre das schon mal eine Idee, das einfach mal auszuprobieren.
Ja, und das IT8-Target hat natürlich auch mehr Felder, mehr Geschichten. Außerdem steht hier noch, dass ein Teil der Spalten in diesem Target eben nicht definiert sind, sondern da liegt die Farbwahl beim Hersteller. Das heißt, da gibt es dann Hersteller, die noch andere Dinge reinmachen. Das heißt, ich vermute mal, wenn du diese Karte verwendest, dann solltest du auch die Software verwenden, die von der entsprechenden Firma ist, weil die dann auch diese Karte kennt. Es gibt allerdings auch solche Farbkalibrier-Software, die natürlich verschiedene Targets kennt, aber wie gesagt, für Lightroom ist mir da nichts bekannt.
Jo. Also wer da was weiß, ab in die Kommentare damit zur Folge 254 happyshooting.de. Vielen Dank.
So, und nun haben wir einen Link und Programmtipp von
Christoph, der schreibt nämlich: Hallo ihr beiden, bin mir fast sicher, dass Darktable schon mal erwähnt wurde, trotzdem möchte ich es nochmal erwähnen. Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr und bin ziemlich zufrieden. Darktable wird aktiv weiterentwickelt und es gibt alle paar Monate eine neue Version mit Verbesserungen. In den letzten Versionen wurde die Geschwindigkeit ziemlich erhöht, sodass auch bei größeren Bildmengen, brauchbar schnell läuft. Bei Updates sollte man nur aufpassen, dass sich die Datenbankstruktur schon mal etwas ändern kann. Aber wer kein Backup macht, dem ist eh nicht zu helfen. Da hat er recht. Das Darktable Buch kann ich auch wärmstens empfehlen. Könnte selbst für Fotografen interessant sein, die nicht mit Darktable arbeiten, da es auch fotografische Grundlagen behandelt. Beste Grüße, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und 3, 2, 1, Happy Shooting. Yet another Chris. Ja, und da hat er zwei Links gegeben. Das eine ist ganz einfach darktable.org und den Buchtipp, den findet man auch über darktable.org. Beide Links natürlich in den Shownotes. Das ist deswegen natürlich ein ganz interessanter Linktipp, weil ja die andere Software von Bibble und Bibble Pro
gehört jetzt
Corel, und die haben das Ganze natürlich jetzt kostenpflichtig gemacht und haben auch das Plugin-Interface geändert, sodass die bisherigen, weiß ich nicht, Open Source und zumindest kostenlosen Plugins damit nicht mehr laufen und noch nicht alle für Corel Aftershot verfügbar sind. Also insofern ganz interessant, wer weiterhin irgendwie auf Open Source und auf kostenlos setzt an dieser Stelle, der soll sich doch einfach mal Darktable angucken. Ist doch kostenlos, oder?
Läuft übrigens auf GNU Linux und auch auf Mac OS 10. Da gibt es wohl einen Port dafür.
Ja, kostet nichts, oder? Sehe ich das richtig?
Meines Wissens kostet
es. Ist Open Source und ja, sehr schön. Darktable. So soll es sein. Ja, danke Christoph für den Tipp. So, Thomas hat uns auch geschrieben, der hat auch einen Link-Tipp, und zwar geht's wieder zu Arte. Diesmal schreibt
Moin, den Link-Tipp bekommt er wahrscheinlich ein paar Mal, aber trotzdem. Andreas Gurski, das globale Foto. Arte begleitet Gurski während der Entstehung eines Fotos von Idee bis Umsetzung. Ich weiß nicht, wie lange das zu sehen sein wird, aber bestimmt noch diese Woche. Recht coole Info, auch non-digital natives werden Spaß damit haben. Ja, also das ist ein Video, ich habe gecheckt, es ist tatsächlich noch online in der Arte Mediathek. Ja, und da geht es eben um Andreas Gurski, den Fotografen, der kürzlich mal Furore damit gemacht hat, dass er das teuerste Bild der Welt verkauft hat, beziehungsweise eine Versteigerung? Nee, ich glaube, er hat es verkauft.
Das war einfach verkauft, meine ich, ja.
Ja, und da gab es dann doch die ein oder andere kontroverse Bemerkung dazu, weil ja, weil die Leute eben den Fotografen nicht kennen oder seinen Prozess nicht kennen oder sein Werk nicht kennen. Und da finde ich das ganz gut, den mal.
Oder man einfach sagt, da war eh nichts drauf auf dem Bild.
Ja, also man sollte sich das durchaus mal angucken, da kriegt man vielleicht eine etwas bessere Idee, was so alles dahinter steckt.
Ja, ist eine ganz interessante Dokumentation. Das ist nämlich, ich weiß gar nicht, wie lange sie da ihn anfragen und beknien mussten, aber schlussendlich hatte der Andreas Guski eingewilligt, dass das Arte-Team ihn bei der Entstehung eines Bildes von Anfang bis Ende betreuen kann, was heißt betreuen, begleiten kann. Das heißt, von der Idee her, das heißt Location suchen, besichtigen, machen, tun, über das eigentliche Machen des Fotos bis hin zur Bearbeitung des Fotos. Und das ist mal so wirklich dieser ganze Prozess. Selbst wer jetzt Andreas Guski nicht mag oder wer seinen Stil nicht mag, das ist auf alle Fälle interessant, sich mal anzuschauen, weil man einfach mal so einen kompletten Prozess von einem Fotografen sieht. Das wird bei allen Fotografen immer irgendwie ähnlich sein, aber natürlich bei jedem immer anders, weil jeder hat so seine eigene Herangehensweise. Und hier ist es eben mal interessant zu sehen, wie der Andreas Guski das macht. Also Thomas, danke für diesen Tipp. Ich hatte es, nachdem ich den Tipp gesehen habe, auch gleich programmiert. Das heißt, ich habe es noch bei mir auf dem Festplattenrekorder rumschwirren. Bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu gucken. Ich kenne es bisher nur so in Auszügen. Ich habe mal so schnell durchgeskippt. Muss ich mal nochmal in Ruhe reinziehen.
Jo, dann haben wir von Keren eine Mail bekommen. Hallo Boris, hallo Chris. Nun bin ich fast 18 und habe auch schon fast mein Abitur. Jetzt stellt sich die Frage, was studieren? Ich weiß, ihr habt beide nicht Fotografie studiert, doch kennt bestimmt Leute, die es getan haben. Was lernt man denn da so? Lohnt es sich eigentlich noch oder ist es wie bei der Filmschule, ah ja, genau, Sear Tips from the Top Floor, Episode DSLR Video 1 von 3. Jawohl, da hatte ich ja mal den Alan Etheridge da, der ist Filmemacher und war ja auch auf der Schule und hat das quasi gelernt. Und seine Meinung ist relativ klar, heutzutage würde er das nicht nochmal tun. Schreibt Keren weiter, ich habe bzw. bin noch dabei, mich bei diversen Schulen für Elektrotechnik oder Luft- und Raumfahrttechnik zu bewerben, aber es gibt immer Leute, die finden, ich soll in Anführungszeichen doch etwas mit Fotografie machen. In Klammer bestimmt nicht meine Eltern. Könnte man theoretisch bei National Geographic reinkommen, wenn man nicht Fotografie oder etwas in dieser Richtung studiert hat? Es ist wahrscheinlich schwerer als Fotograf beim DLR anzufangen. Könnt ihr was dazu sagen? Er hat noch einen Link zu seinem Portfolio. Ich wünsche euch beiden noch eine schöne, besonders erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Euer treuer Zuhörer Keren, Shanghai. Aha, man hört uns also auch in Shanghai. Mhm. Ja. Also ich denke, es gibt ja verschiedene Arten ranzugehen. Es gibt, Fotografie ist ja so vielfältig wie das Leben. Also wir haben berufstätige Fotografen, auch Berufsfotografen, die es also wirklich auch gelernt haben, unter den Hörern, das weiß ich, auch Fotomeister und so weiter. Es gibt da ja viele, viele Seiten der Fotografie. Es gibt die handwerkliche. Also das kann man auch heute noch lernen, so richtig mit Meistertitel und dann darf man auch irgendwie seinen Fotoladen aufmachen, wobei das mittlerweile ja auch relativ stark aufgeweicht wurde. Also der Begriff Fotograf ist als solcher in Deutschland nicht mehr wirklich geschützt seit, ich glaube 2004, so ein paar Jahren. Ja. Mhm. Ist so handwerkskammertechnisch so ein bisschen schwierig. Also die handwerkliche Seite. Und dann ist da die künstlerische Seite und wie die Leute jetzt zur Fotografie kommen, da habe ich schon so viele unterschiedliche Geschichten gehört, dass Leute übers Handwerk dazukommen, über die Technik dazukommen, über die Kunst, also über eine Kunstausbildung dazukommen, die haben also dann zum Teil Kunst studiert. Du kannst meines Wissens auch Fotografie studieren, wo genau weiß ich nicht, aber das hat natürlich extrem viel damit zu tun, was du wie du angelegt bist, was für dich die Schwerpunkte sind, was für dich wichtig ist. Also ich bin mir sehr sicher, dass eine National Geographic nicht wirklich drauf guckt, was du studiert oder gelernt hast, aber die werden natürlich sehen wollen, dass du was kannst und wo
das
du.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube nicht, dass die, wenn man sich da bewirbt als Fotograf, glaube ich erstmal nicht, dass sie gucken, der hat Fotografie studiert, sondern ich könnte mir vorstellen, ich mag aber auch falsch liegen, vielleicht hört jemand von National Geographic zu. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie sagen, ja, dann zeig mal so ein Portfolio, was hast du denn gemacht? In welchem Bereich interessierst du dich? Es gibt ja da auch verschiedene Fotojournalisten, die da durch die Welt reisen und die einen machen dann eher so diese Landschaftsgeschichten oder sind auf Makro spezialisiert und. Aber so ein bisschen umfangreich sollte man sich da schon auskennen können. Und die Konkurrenz da, wenn ich mir die Fotos angucke, ist verdammt hoch. Also das Niveau, die Konkurrenz ist groß, das Niveau ist verdammt hoch. Da muss man also wirklich ein bisschen was zeigen können, dass man es wirklich verstanden hat, worum es geht.
Du musst eigentlich schon so ein gewisses Werk haben.
Ja, das wäre schon gut.
Also ich denke, so einfach hinzugehen und sagen, hallo National Geographic, ich will jetzt bei euch anfangen. Da wirst du viele kritische Blicke bekommen. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Joe McNally ist ja
National Geographic-Fotograf.
Wenn du mir anschaust, was der so für ein Werk quasi unterm Gürtel hat, das ist schon enorm. Also ich denke, da wirst du was vorweisen müssen. Wie du da jetzt hinkommst, wie gesagt, da hat jeder seinen eigenen Weg. Ich möchte das jetzt mal hier ein bisschen einen Aufruf machen an die, die hier zuhören. Da gibt es, wie gesagt, den einen oder anderen Profi gibt es da mit Sicherheit. Hoffentlich auch die einen oder anderen, die es mal richtig gelernt haben oder studiert haben. Lasst doch mal was von euch hören. Sei das jetzt in einem Audiokommentar oder in einer E-Mail an info@happyshooting.de. Könnt ihr beides schicken oder ein Audioboo auf audioboo.fm. Einfach mit Knolle Polle taggen. Das kommt dann bei uns an. Und ja, vielleicht können wir da so ein bisschen eine Diskussion ins Gehen bringen, weil ich finde das ja total spannend, weil so viele unterschiedliche Wege zur Fotografie, die ich bisher gesehen habe, da denke ich, den goldenen Königsweg gibt es nicht mehr wirklich.
Nee, aber wäre wirklich interessant von euch zu hören, wenn ihr also sagt, ihr habt irgendwie euren Weg gefunden und euren Beruf da gefunden oder seid irgendwo angestellt worden aufgrund von, sei es eurem Werk, sei es von eurer Ausbildung oder einer Kombination, wie auch immer, was Chris gesagt hat, dann bitte meldet euch mal bei uns, vielleicht mit einer kurzen Nachricht, dann lesen wir es ja einfach vor oder spielen es ab. Oder aber, wenn sich daraus lesen lässt, dass es was ganz besonders Spannendes ist, ein besonders interessanter Weg ist und auch viel für die Hörer dabei ist, vielleicht machen wir auch mal wieder so ein Special, wie jetzt jüngst mit der Konzertfotografie. Dann schnacken wir einfach mal über, ja, wie findet man seinen Weg in der Fotografie? Studieren, ja oder nein? Vor- und Nachteile, würdet ihr es nochmal machen? Und so weiter und so fort.
Mhm. Übrigens, weißt du, wer uns auch geschrieben hat?
Na,
rat mal.
Mit Rosenthal.
Nee, der ist schon 30 Mal heute in der Sendung gekommen. Es ist ja schon wieder.
Ach so, Marcello.
Marcello. Also ich gehe mal davon aus, dass das immer der gleiche ist.
Das ist immer der gleiche. Ja, aber ich sage ja, es hat sich viel angesammelt. Wir haben viel geschoben, auch wegen der Sondersendung, die wir hatten. Und das staut sich dann natürlich an. Aber soll ja nicht wegkommen. Hier kommt nichts um. Deswegen, Marcello, vielen Dank für deine Nachricht. Du hast nämlich geschrieben, hallo ihr beiden, mal kurz reingeworfen. Habe mich entschieden, mich über die Festtage einzuschließen, um meine Doktorarbeit fertig zu machen. Huhu. Nun sitze ich hier im fernen Den Haag, die Familie zu Hause im Lipperland und schraube in InDesign am Layout meiner Arbeit. Parallel dazu läuft Happy Shooting nonstop und absteigend. Ups, ob ich das bei der Arbeit machen würde. Und Jungs, ich muss sagen, es geht super. Also Podcast anstelle von Bratgans. Jawohl. Mach weiter so und alles Gute fürs neue Jahr, Marcello.
Also ich weiß ja nicht, ob Happy Shooting für eine Doktorarbeit wirklich so förderlich ist. Was ist es denn für eine Doktorarbeit? Was für ein Doktor willst du denn werden?
Mit InDesign wahrscheinlich, ja, gute Frage.
Nee, das InDesign macht er nur, um dann an seiner Doktorarbeit am Layout zu schrauben. Ja,
genau.
Na, man wird sehen.
Genau.
Vielleicht Doktor der Fotografie, ne? Vielleicht haben wir da einen studierten Doktor mit Fotohintergrund. Der kann uns dann was sagen zu der vorherigen Frage.
Ja, kannst du ja mal sagen, Marcello. Jetzt warst du dreimal dran, jetzt wollen wir auch wissen, was du studierst. So sieht's nämlich aus.
So, jetzt wird's noch kurz analog.
Ja,
und Carsten. Zwar hat der Carsten geschrieben, da im Podcast ab und an die Frage gestellt wird, wo außer im Drogeriemarkt noch Filme zur Entwicklung abgegeben werden können. Hier ein Link zu einer ellenlangen, wenn auch sicher nicht vollständigen Liste von Laboren. Jawohl, der hat uns hier eine Liste geschickt, die ist relativ umfassend. Also nach Postleitzahlen sortiert und muss ich gerade mal schauen, ob da mein Leib- und Magenstudio, Fotostudio 13, ist drin, genau Heilbronner Straße in Leinfelden-Echterdingen, Stuttgart. Jo, aber ansonsten eben auch noch eine ganze Menge Fachlabore. Die sind nämlich bei weitem nicht die einzigen, die in Deutschland Filme entwickeln.
Jo, schöne Liste, kommt in die Shownotes. Ja, dann hat der Hans geschrieben: Hallo B und C oder C und B. Ich höre seit einiger Zeit begeistert euren Podcast. Als Wiedereinsteiger, der zu Analogzeiten eigentlich nur Landschaftsdias mit einer Ricoh TLS 401 gemacht hatte, bin ich seit einigen Jahren mit Bridge-Kameras unterwegs gewesen. Zunächst mit einer Minolta Dimarch A1 und danach einer Nikon P100. Da mir die Möglichkeiten nicht mehr ausreichten, gerade im Bereich Porträtfotografie, habe ich seit circa einem Jahr eine Pentax KR mit einigen Pentax- und Ricoh-Objektiven. Ich habe ab und zu das Problem, zum Beispiel bei Schulaufführungen, im Innenraum ohne Blitz zu fotografieren. Nun meine Frage. Bei einigen eurer Beiträge schlagt ihr für dunkle Randbedingungen die Verwendung lichtstarker Objektive vor. Wenn ich die Theorie richtig verstanden habe, lassen diese Objektive bei Offenblende, zum Beispiel bei einem 50mm, Blende 1.4, mehr Licht durch. Allerdings ist die Schärfentiefe dann auch sehr gering. Wenn ich mit dieser Blende auf weitere Entfernung, zum Beispiel Bühne, fotografiere, bräuchte ich aber für scharfe Bilder eine andere Blende. Wenn ich nun, sagen wir mal, mit Blende 5.6 fotografiere, ist es theoretisch doch eigentlich egal, ob ich nun das 50mm 1.4 verwende oder das 50mm 2.8. Von daher verstehe ich nicht so recht, wie mir in der genannten Situation ein lichtstarkes Objektiv hilft, da ich ja meist nicht mit Offenblende wegen der geringen Schärfentiefe arbeiten kann. Ich warte gespannt auf eure Antwort. Ansonsten macht weiter so. Vielen Dank für, jetzt ist schon wieder weggerutscht, vielen Dank für eure Tipps und Motivation durch euren Podcast. Mal schauen, wann ich mich traue, eine eurer Aufgaben anzugehen. 321 Happy Shooting, Hans aus Köln.
Also A, muss man sich da nicht trauen, Aufgaben anzugehen, sondern einfach nur mitmachen. Mehr als dann nicht von uns erwähnt werden, kann nicht passieren. Also keine Angst davor. Bitte, bitte keine Angst davor.
Gut, gucken wir uns mal die Frage an.
Deine Liste wackelt, weil ich gerade noch was eingetragen habe. Und zwar der Turrican hat gerade noch durchgegeben, dass der Belichtungsmesser für Android Smart Light Meter Free heißt.
So viel sei jetzt. Hör gefälligst auf, was einzutragen, wenn ich was ablese. So.
So, also die Frage.
Die Frage, also nochmal zusammenfassend, warum sollte oder wie kann ihm jetzt ein Offenblende, wie kann ihm ein Objektiv mit einer großen Blende helfen, wenn er sowieso abblendet? Er hat ja grundsätzlich erstmal recht. Das heißt, wenn du der Schärfentiefe wegen sowieso mit Blende 5.6 oder Blende 8 fotografierst, dann hast du natürlich, egal mit welchem Objektiv, die gleiche Menge Licht drin. Das heißt, für das Bild, was du jetzt da machen willst, hilft es dir erstmal direkt nichts. Es würde dir höchstens helfen beim Fokussieren zum Beispiel, beim Scharfstellen. Also wenn dein Problem wäre, dass du es nicht scharf gestellt bekommst, weil zu wenig Licht da wäre, da kann es eben helfen, ein offenblendigeres Objektiv zu haben, also ein 2.8er dann zum Beispiel, weil dann in der Regel in der Kamera plötzlich die Kreuzsensoren funktionieren, die sonst nicht funktionieren, und dann kannst du besser scharf stellen. Außerdem kommt mehr Licht durch, das ist sowieso besser für den Autofokus, und du siehst auch mehr im Sucher. Also dabei hilft es dir auf alle Fälle. Wenn du natürlich abblendest auf 5.6 oder auf 8 oder auf was weiß ich wohin, weil du diese Schärfentiefe haben möchtest, dann hilft es dir im Ergebnis nicht, weil dann sperrst du das vorhandene Licht ja wieder aus. Du musst also entweder damit leben, dass du eine gewisse Unschärfe hast, oder wenn du jetzt auf einer Bühne mehrere Leute hintereinander stehen hast und die sollen alle auch scharf sein und du musst abblenden, dann musst du in irgendeiner Form dafür sorgen, dass du mehr Licht bekommst. Eine andere Möglichkeit sehe ich da eigentlich nicht wirklich, oder?
Jo,
also ISO rauf halt, ne?
Die Frage ist natürlich dann quasi so ein bisschen parallel dazu, warum gibt es dann überhaupt Objektive mit 1.4?
Naja, wie schon gesagt, du kannst besser den Autofokus nutzen, du siehst mehr auf der Mattscheibe und in der Regel sind die Objektive auch deutlich besser in der Abbildungsleistung. Wenn du nämlich ein bisschen abblendest, werden sie in der Regel richtig knackig scharf.
Richtig, und du kannst beim 1.4er ja schon früher anfangen mit Abblenden. Das heißt, wenn du ein 1.8er auf 2.0 abblendest, dann hast du nur ganz wenig abgeblendet. Und wenn du ein 1.4er auf 2.0 abblendest, hast du schon deutlich mehr abgeblendet. Und das äußert sich dann durchaus in der Schärfeleistung und in der Abbildungsleistung, ja.
Ja, und oftmals sind dann auch, das muss man aber wieder von Objektiv zu Objektiv sehen, oftmals sind die Blendenlamellen dann anders gebaut, sodass sie auch abgeblendet noch ein schönes Bokeh ergeben und solche Geschichten halt.
Für manche Leute reicht es auch einfach nur, dass das Objektiv schön teuer ist.
Das reicht manchmal auch schon,
das,
ja.
Das gibt's auch, also so Menschen habe ich auch schon kennengelernt. Ja. Hauptsache nee. Das teuerste Equipment.
Nee, aber wie gesagt, wenn du abblenden willst, der Schärfentiefe wegen, dann musst du mehr Licht haben oder ISO hochdrehen. Da hilft dir also dann auch die Offenblende nicht wirklich dabei. Wobei, wenn du aus größerer Entfernung fotografierst, dann brauchst du ja eben gerade nicht weiter abblenden, weil mit der Entfernung auch die Schärfentiefe wieder zunimmt. Aber dazu müsste ich jetzt wissen, von wo du fotografierst und wie es da genau aussieht. Ich arbeite dann gerne mit der Schärfentiefe und mache dann auch gerne mal picke mir dann irgendwo einen Fokus raus auf so Veranstaltungen.
Ja, und da könnte man jetzt ja wieder ein Tilt-Shift bringen. Wenn die Leute alle in einer Ebene stehen, dann kann man die Fokusebene shiften und tilten und dann hat man, das ist ein anderes Thema.
Aber ein Tilt-Shift mit Blende 2.8, das ist dann wieder ein ganz anderer Schnack, ne?
Ja.
Preislich.
Michael, gibt es überhaupt so weit offen? Also meins, das 24er macht, glaube ich, 3.5. Na egal. So,
ich weiß es nicht.
Michael schreibt, liebes Happy Shooting Team, schon seit längerer Zeit fotografiere ich recht gerne und habe mir deswegen vor kurzem eine eigene Website jetzt hast du hier gerade das Ding bewegt.
Rache muss sein.
Nichts bewegen, ich lese hier vor. Und habe mir deswegen vor kurzem eine eigene Website erstellt. Schon nach kurzer Zeit erhielt ich Anfrage von Personen, die interessiert waren, einzelne Bilder zu kaufen. Doch da ich auf diesem Gebiet noch sehr unerfahren bin, wollte ich mich an euch wenden. Mir stellt sich als erstes die Frage, wer nach dem Verkauf die Rechte an dem Bild hat. Denn ich habe meine Bilder auch in meinen Flickr-Fotostream und meinen Tumblr-Blog. Ich hoffe, diese Frage ist nicht allzu sinnlos, doch habe ich nach dem Verkauf noch das Recht, diese online zu stellen. Und wie sieht es mit dem Verkauf an weitere Personen aus? PS, bitte entschuldigt mich, falls ihr diese Frage bereits in einer eurer letzten Folgen thematisiert hattet, da mir leider die Zeit fehlt, alle eure Folgen zu hören. Na, da hörst du hoffentlich aber diese. Vielen Dank für den tollen Podcast und macht weiter so. Ja, Rechte sind ja nicht gleich Rechte, oder?
Nee. Und viele bestimmt man übrigens auch selbst. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Bild von der Landschaft. Wir lassen jetzt mal das Persönlichkeitsrecht da raus. Du hast jetzt keine Person fotografiert, sondern du hast einfach schöne Landschaftsbilder. Ja, das ist erstmal unverfänglich. Und da ist auch nicht irgendwie ein Eiffelturm drauf oder sonst irgendwer, der Rechte geltend machen könnte, sondern es ist einfach eine Landschaft. Damit hast du erstmal das Recht an diesem Bild. Das ist nämlich dein Bild und du bist der Urheber. Hast also das Urheberrecht. Achso, und vorweg, wir sind hier keine Anwälte.
Wir können ja keine Rechtsberatung geben. Das Urheberrecht hast du immer.
Genau, weil du das nämlich gemacht hast.
Du bist ja der Urheber. Das kann dir zumindest hier in Deutschland keiner wegnehmen.
In anderen Ländern
kann das noch ein bisschen anders sein.
In Deutschland gibt es auch kein Copyright. Es gibt's einfach nicht. Es gibt das Urheberrecht.
Ist kompliziert.
Ja, macht aber nichts. Such einfach mal auf happyshooting.de nach Recht oder nach Anwalt und dann findest du Folgen mit unserem Medienanwalt und der hat zum Thema Fotografie uns viele, viele Fragen beantwortet. Da ist mit Sicherheit auch sowas dabei. Aber zur Frage, du bestimmst jetzt natürlich, sag ich jetzt mal so ganz pauschal, ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, aber ich sag's jetzt einfach mal, du bestimmst das. Wenn du jetzt sagst, du verkaufst dieses Bild, dann kannst du beim Verkauf des Bildes sagen, was denn damit gemacht werden darf.
Das also, nennt man dann, die sogenannten Nutzungsrechte.
Das Nutzungsrecht. Weil, also ich kenne das zum Beispiel, wenn du ein Foto abgibst für eine Firma, die möchte damit Werbung machen, dann ist es oft immer noch üblich zu sagen, okay, du darfst jetzt dieses Foto benutzen und dann steht aber in der Rechnung oder im Kaufvertrag, was auch immer du dann ausfüllst, steht genau drinne, der Käufer hat das Recht, dieses Foto zu nutzen für die Dauer von einem Jahr, und zwar für die Nutzung in Printmedien mit einer Abbildungsgröße bis zu so und so viel und einer Auflage von so und so viel. Danach erlischt eben das Nutzungsrecht. Kann man so machen, muss man aber nicht. Und dann wird halt dafür ein Preis vereinbart. Wenn jetzt irgendeiner das Bild von dir kaufen möchte, weil er das an die Wand hängen möchte, also verkaufst einen Abzug, eine Entwicklung, dann kannst du natürlich sagen, okay, pass auf, du bekommst jetzt das exklusive Recht an diesem Bild. Nur du hast dieses Bild. Ich glaube, das ist zum Beispiel sowas, was der Andreas Gurski mit diesem teuren Bild gemacht hat. Dann hast du einen Abzug und dieser Abzug wird verkauft und danach garantierst du, dass dieses Bild niemand sonst mehr bekommt. Oder du sagst, es gibt maximal 30 Bilder davon und die verkaufe ich jetzt. Das ist eine limitierte Auflage und mehr Bilder wird es davon nicht geben. Das ist dann halt einfach schriftlich fixiert. Da muss sich der Käufer auch drauf verlassen können. Dann ist das so eine Art Exklusivität.
Ja, dann gibt es auch noch diese Editions, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt die, was weiß ich, eine 10er Auflage von diesem Bild in Größe 20 mal 30 Zentimeter auf so und so Karton gedruckt und dann ist das diese Edition und wenn die weg ist, kannst du das aber immer noch in DIN A3 machen zum Beispiel. Also da gibt es eine ganze Menge verschiedene Modelle, wie man das so tun kann.
Oder was natürlich auch machen kannst, das obliegt ja dir, du kannst auch sagen, okay, du willst die RAW-Daten haben, da müssen wir jetzt einen ordentlichen Preis für vereinbaren, ich krieg das Geld, du kriegst die RAW-Dateien und ich gestatte dir hiermit mit diesem Bild machen, zu machen, was immer du willst, Punkt. Inklusive Verkauf an Dritte und so weiter und so fort. Kannst du ihm ja eingestehen. Musst du dich natürlich dran halten und wenn er dann mit deinem Bild reich wird, hast du dann eben Pech gehabt. Das wäre dann so, als ob du eine Auftragsarbeit für jemanden gemacht hast und dabei eben die Rechte an diesem Bild eben abtrittst, weil natürlich der Auftraggeber die Rechte selber haben möchte. Du bist immer noch der Urheber, aber wenn er dann reich wird mit dem Bild, dann hast du erstmal Pech gehabt. Also das schlussendlich bestimmst du das, was du machen willst. So. Jo. Ist eigentlich ganz einfach.
Eigentlich schon. Und dann hat es natürlich immer was damit zu tun, was ist der Kunde denn bereit, mit sich machen zu lassen. Also
ganz genau.
Du kannst natürlich jetzt drakonische Dinge diktieren, die zu dem Bild irgendwie dazugehören, aber wenn der Kunde sagt, naja, dann kaufe ich es halt nicht, dann kauft das halt nicht.
So sieht's aus. Also ich mache es mit den Bildern so, wenn ich die verkaufe, dass ich volle Nutzungsrechte und zwar zeitlich unlimitiert gebe, aber einschränke, dass eben nicht an Dritte weiterverkauft werden darf.
Zum Beispiel. Da kann man sich auch ganz gut mal so online ein bisschen Beispielverträge suchen. Da gibt es also schon eine ganze Menge Material zu dem Thema. Mhm. So, der
Wir kommen Paul. Langsam zum Ende.
Ja, genau. Ihr könnt euch schon mal bereit machen, abzuspringen. Jetzt der Paul hat Spannendes. Uns geschrieben. Genau, hier geht es nämlich jetzt um 3D. Hallo Boris, hallo Chris. Ihr habt erwähnt, dass es auf euren Workshops Leihkameras gibt. Dass es ein Modell Mera von Leica gibt, habe ich noch nicht. Ach, Leica Mera.
Leica Mera.
Got it? Ja, das ist lustig.
Er schreibt ja auch weiter.
Öfter da, okay, wenn die Fußnägel wieder unten sind,
ja, das dauert noch ein
zu
Stück.
Meiner Frage an euch oder an die Community zum Thema Stereofotografie.
Sehr gerne.
Das Thema ist ja schon alt. Und hat mich vor vielen Jahren bereits beschäftigt, als ich rein analog fotografiert habe. Und zwar habe ich eine Nahbereichseinstellschiene als günstigen Ersatz für einen Balken quer auf das Stativ aufgebracht, ermöglicht diese Schiene die Kamera um etwa einen Augenabstand seitlich zu versetzen und hintereinander zwei Aufnahmen zu machen. Für ein Stereobild funktioniert das natürlich nur bei unbewegten Objekten, aber es funktioniert. Zur Betrachtung hatte ich bei der analogen Fotografie zwei Wege. Schwarz-Weiß habe ich eines der Bilder seitenverkehrt vergrößert und beide Bilder auf einen Tisch nebeneinander gelegt. Betrachtet man das spiegelverkehrte Bild über einen Handspiegel, lassen sich die Bilder optisch übereinander bringen und man sieht ein räumliches Bild. Das finde ich sehr, sehr smart übrigens. Also da musst du dann nämlich nicht schielen und so. Hm? Mhm. Für Dias hatte ich mir zwei Aqua-Guckies besorgt. Es war relativ leicht zu schaffen, mit jeweils einem Cookie vor dem Auge den 3D-Effekt zu erreichen. Also das sind diese kleinen Teile, die man quasi so gegens Fenster hält und dann auf der anderen Seite so eine Linse ist und dann guckt man eben das Dia in groß an. Wie kann ich nun bei digitalen Bildern, sprich Papierabzügen, die Fotos so trennen, dass sie jeweils von einem Auge betrachtet werden? Es gab ganz früher spezielle Betrachter mit einer Frontlinse und festgestelltem Abstand zum Bildhalter. Die Fotos waren nur circa 8x8 cm groß. Auf irgendeine Art von Selbstbau wird es wohl hinauslaufen. Hat jemand eine Idee, wie das preisgünstig hinzukriegen ist? Ich würde gerne A4 große Stereofotos meiner Stadt in eine Ausstellung integrieren. Das käme sicher gut an. Hm. 3:1 Happy Shooting, es grüßt Paul aus Weißenburg.
Also da fällt mir erstmal ganz spontan ein, wenn das in der Vergangenheit geklappt hat mit einer umgedrehten, also einer gespiegelten Entwicklung, nicht umgedreht, mit einer gespiegelten Entwicklung und im Spiegel, dann klappt das natürlich auch mit einem Papierabzug, würde ich sagen, indem du nämlich einfach einen Ausdruck spiegelverkehrt machst.
Ja, ist natürlich für den durchschnittlichen Ausstellungsbesucher wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das dann irgendwie so
hinzuziehen. Ist dann eher so eine Eventausstellung, ja.
Ja, aber daraufhin bin ich dann mal online gegangen und habe einfach mal nach 3D-Fotobetrachter gegoogelt. Mhm. Und bin dann tatsächlich bei einem Ding gelandet. Also es gibt, muss ich das mal hier kurz aufmachen, es gibt viele, viele Läden. Es gibt aber einen, der ganz speziell hier so einen Online-Shop hat, der heißt 3dphotoshop.de, also 3d-foto-shop.de. Und die haben eine ganze Menge an 3D-Betrachtern. Und zwar sind das Betrachter, die ja, also von ganz günstig gehen, verschiedene Preisklassen, auch für verschiedene Bildgrößen. Und die haben da tatsächlich einen im Programm, der heißt, jetzt muss ich mal schauen, der heißt Loreo Pixie 3D Viewer. Und das ist ein selbst faltbarer 3D-Betrachter. Also das ist so eine, man faltet sich da quasi so eine kleine schwarze Pappschachtel zusammen. Das Ding steht hier für die Bilder, für Bilder, die mit einem 3D-Objektiv aufgenommen wurden. Side by side im Parallelblick durch die verwendeten Prismen, also da sind wohl Prismen drin, können die Bilder eine Breite von circa 25 bis 33 Zentimeter haben. No, und damit hast du doch, glaube ich, dein Problem gelöst. Wie gut der jetzt ist und wie gut die Qualität ist, weiß ich nicht. Das sind Kunststofflinsen mit Prismen, also wie wirklich gut die sind. Würde ich dann einfach mal ausprobieren und das lässt sich dann doch relativ leicht machen, weil das Ding kostet nämlich ganz wenig. Das kostet 3,95 Euro im Einerpack und ab 10 Stück sogar nur noch 3,80 Euro. Also das heißt, du könntest dir da, wenn es einigermaßen was taugt, einfach für die Ausstellung irgendwie 20 Stück davon hinlegen und dann kann auch mal einer verloren gehen und das passiert nicht viel.
Was ich bei dem Ding technisch noch nicht ganz verstehe, ist, wie es funktioniert.
Das ist ganz einfach, da ist eine Prismenbrille. Also das stell dir vor, wenn du durch einen Prisma schaust, dann wird ja der Strahl geknickt. Das Prisma muss gut. Das Prisma muss jetzt nicht irgendwie so gnadenlos heftig sein, das kann ja auch ein ganz flaches Prisma sein. Stell dir einfach vor, so ein kuchenstückförmiges Prisma, was aber nur ein ganz kleines Kuchenstück ist, also einen ganz, ganz flachen Winkel hat.
Ja, ja, schon klar.
Dann wird deine Optik, dann schaust du quasi hinten rein und dann wird es nach vorne nach außen geknickt. Das heißt, dein Blick wird aufgeweitet, in die Breite gezogen.
Das heißt, ich muss dann die beiden Bilder, die ich habe, in einem definierten Abstand zueinander irgendwie hinlegen oder an die Wand machen oder was auch genau. Immer. Und der Betrachter muss sich einfach so eine gefaltete Brille aufsetzen und eben auch,
macht man
eine Markierung auf den Boden,
so.
Stellen sich hier hin und dann,
genau.
Dann hat er, aha, okay.
Das ist genau. Also du kannst ja über das also
es wird einfach nur der Sichtwinkel pro Auge quasi so eingeschränkt, dass du eben nicht auf das andere Bild gucken kannst, sondern...
Ah, das wirst du schon können, aber der wird halt verändert, der Winkel.
Also
halt du willst ja auf einen Punkt schauen, das machst du mit den beiden.
Ja, ja, aber ich will halt mit dem rechten Auge ja nur aufs rechte Bild, mit dem linken nur aufs linke Bild gucken, das ist
richtig,
ja das
Ziel. Richtig, und jetzt schaust du quasi, wenn du einen halben Meter vor der Wand stehst, schaust du auf einen Punkt, also du hast ja quasi die zwei Augen, die beide so leicht nach innen schauen und jetzt hast du jeweils zwei Prismen davor, die diesen Winkel ein bisschen nach außen aufbiegen, dann schaust du plötzlich parallel.
Verstehe.
So, und dann muss das halt nur noch vom Abstand her einigermaßen passen. Ganz ohne Qualitätsverlust wird es nicht gehen, weil was ein Prisma natürlich auch tut, muss man sich immer vor Augen halten. Im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen halten. Das Prisma wird natürlich auch das Licht in seine Spektralbestandteile aufsplitten, ein bisschen zumindest. Das heißt, das wird wahrscheinlich ohne leichte Farbsäume an den Rändern und so weiter nicht abgehen. Also da hat man dann quasi so eine eingebaute chromatische Aberration. Aber das ist ganz normal. Das wird aber nicht stark bei diesen Prismen sein, da bin ich mir sicher.
Ja, also das ist für eine Ausstellung bestimmt interessant. Also das Stück kostet hier 3,95, ab 10 Stück 3,80, bei 50 3,60. Genau. Also faltet man die Dinge einfach mal zusammen, gibt sie den Besuchern in die Hand und hier steht irgendwas von einem Betrachtungsabstand 40 Zentimeter. Das ist doch optimal für so eine Ausstellung.
Genau, da gibt es noch einen anderen 3D-Betrachter, der ist mehr so für 9x13, 10x15 Bilder und was weiß ich. Also da gibt's verschiedene. Da gibt es auch noch einen für übereinander liegende Bilder. Das scheint mir aus so einem Stück gepresst zu sein, tatsächlich. Und dann wird eins nach oben, eins nach unten irgendwie geprismiert, ne?
Also, geprismiert, ja.
Wie auch immer. Also da gibt's verschiedene Dinge, die da irgendwie...
Du bist mir schon so ein Prismat, du.
Ja, ich kann das. Gut, ich würde sagen, das hat hoffentlich geholfen. Den Link tun wir in die Shownotes. Happy Shooting, Episode 254. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch ein Geräuschreizler aufzulösen.
Jawohl, ja.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Lars aus Dresden. Und ich wollte mal ein kleines Geräuschrätsel beisteuern. Das war eine Praktika MTL 5B, gebaut hier in Dresden. Zuerst mit einer 30. Sekunde Belichtungszeit, dann mit einer Sekunde und zum Schluss im Bulb-Mode.
Interessant.
Ne?
Praktika, Ostkamera. Sehr, sehr schön. pass mal auf hier. Der Tobi hat gemeint, zum 3D-Betrachten würde es auch noch ganz gut gehen mit diesen sogenannten Linsenrasterkarten. Die kennst du, das sind diese,
ja,
die von früher, man kennt diese Bilder, die man so hin und her bewegt, und da sind dann quasi lauter so kleine Prismen drauf, die dann einen Teil des Bildes nach links, einen Teil des nach rechts tun. Dann musst du das halt mit der entsprechenden Software das Bild entsprechend aufrastern.
Die werden so streifenweise dann gedruckt, die Bilder.
Genau, immer eins rechts, also rechtes Bild, linkes Bild abwechselnd, so in kleinen Streifen nebeneinander, und dann hast du diese Rasterkarte, und dann wird auch entsprechend das eine oder das andere Auge, nur da reden wir ja, wobei...
Die Folien sind, glaube ich, nicht so teuer gewesen. Ich meine, das Problem ist dann bloß, dass du wirklich...
Ich habe sie vor mir.
Du musst unglaublich präzise davor stehen, und
ich weiß das auch nicht,
von diesen Monitoren. Ich bin damit nie glücklich geworden.
Lass mich doch mal ausreden.
Nein.
Doch, ich habe hier die Preise vor mir. Linsenrasterkarte 24x18 cm kostet halt dann 15,50 €. Allerdings braucht es eine Tour einmal pro Bild. Die gibt es dann in verschiedenen Auflösungen mit verschiedenen, also zwischen 30 und 75 Lines per Inch. Mhm. Wie genau das geht und wie sauber das geht, weiß ich nicht. Das müsste man mal sehen. Tobi sagt, die Software ist kostenlos. Auch das wäre vielleicht ein Versuch wert, dann können sich die Leute im richtigen Abstand ohne Brille davor stellen und entsprechend sich hier so ein bisschen,
würde ich
3D abholen.
Unbedingt einmal vorher ausprobieren. Also ich kenne Monitore, die mit dieser Technik gearbeitet haben, da bin ich nicht mit warm geworden. Mag aber sein, dass es auf Papier deutlich besser geht. Aber wenn es nicht besser ist als diese komischen Karten, die man so an, diese Andenkkarten, die man irgendwo kaufen kann, oder Jux-Karten, wenn das so aussieht, dann weiß ich nicht, ob ich das toll fände.
Ja, aber wie gesagt, das lässt sich ja vorher ausprobieren.
Ja.
Also ich denke, jetzt hat er genug Optionen.
Jo,
so,
auf
dann
jeden Fall.
Würde ich sagen.
Ja, haben wir es wieder geschafft, ne?
Folge 2.
Und ihr auch. Ihr habt das 54. durchgestanden. Ich bin stolz auf euch.
Ja, jetzt habe ich Hunger. Jetzt muss ich noch eine Banane essen. So,
ja, hau rein.
Wünsche euch was. Macht's gut.
Nutzt das schöne Wetter da draußen. Geht raus und fotografiert.
Arschkalt ist es gerade.
Ja, aber es ist eigentlich nicht wirklich schlecht. Also, ja, Orkan ist durch.
Braucht man dann so ein paar Handschuhe von Enjoy Your Camera, ne?
Ganz genau.
Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch was. Macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting. Haben wir denn? Wir haben.
Ist das mit dem Strich Nummer Strich jetzt deine Kennzeichnung für Audio?
Mhm.
Gut, alles klar.
Das ist intern.
Ah, die hast du nummeriert. Jetzt. Aha. Schlau.
Das ist die Taste hier auf meinem Soundboard. Ja, ich stehe jetzt wahrscheinlich wieder vor dem Problem.
Du ein Problem?
Nee, stehe ich nicht. Es ist, streichen Sie den letzten Satz.
Steht's also nicht vor dem Problem.
Nein.
Ach, hier Link und Programmtipp, alles klar.
Genau.
Gut, jetzt bin ich wieder bei dir.
Das ist.
Du bist dann ganz so, zoom, einmal durch.
Wie stich abgehängt.
Renn so hinter dir her.
Das kennst du nicht, dass ich auch mal schnell kann, ne?
Was ist denn mit dir los? Was hast du denn genommen? Was krieg ich da auch was von?
Ja.
So, hoppel, hoppel. Mach mal, was ist los?
Ja, so ist
oder,
das.
Oder bist du zur Abwechslung einfach mal vorbereitet?
Alter Schwede, ich bin immer vorbereitet.
Also Programmtipp, Fotoverwaltung.
Ja,
genau. Ich habe die Playlist auf Repeat laufen, ist also kein Problem.
Genau, da geht's um Darktables.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.